Heute bei den Spielosophen Dinge, die früher größer waren als jetzt, wobei es Dinge gibt, die eigentlich gar nicht groß genug sein können, wie zum Beispiel Fernseher. Allerdings, so Sachen wie Spielekonsolen sind manchmal heutzutage kleiner, als was sie damals waren, obwohl sie eigentlich das Gleiche können sollten oder auch nicht. Wir werden darüber sprechen, denn wir waren dabei damals, als diese Konsolen noch größer waren. Hallo, grüßt euch zur Episode 18 der Spielosophen mit voller Besetzung. Hallo, lieber Micha.
Hallöchen.
Und hallo, Chris.
Ja, guten Abend zusammen. Hallo.
Und wie immer werden wir, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, das sind nämlich Mini-Konsolen, wie eben NES Mini, Mega Drive Mini und so weiter und so fort, erst einmal drüber sprechen, was wir letzten Monat gespielt haben, vielleicht sogar auf einer Mini-Konsole. Wer weiß. Ich mache nicht wieder den Fehler und frage, wer will denn anfangen? Deswegen, Chris, was hast du den letzten Monat gespielt?
Okay, also auf einer Mini-Konsole habe ich nichts gespielt, aber ein paar Sachen habe ich schon gedaddelt. Und ich fange mal an mit einem Spiel, was ich noch gar nicht kannte. Und zwar habe ich Dragon Quest 1 gespielt. Dragon Quest ist ja so eine JRPG-Serie, eine ganz große in Japan, vor allem in Japan, eine sehr, sehr beliebte Serie, etwa so beliebt wie Final Fantasy. Ich kannte die bisher eigentlich noch gar nicht. Ich glaube, auf der Xbox war dann irgendwann das Dragon Quest 11 oder so, dann auch mal im Game Pass. Und da habe ich da reingeguckt und festgestellt, ach, das ist ja eigentlich ganz nett. Und ich mag das ja immer, mal bei so langen Serien zu schauen, wie halt so der erste Teil aussieht. Das habe ich bei Final Fantasy gemacht, das habe ich bei The Witcher gemacht. Als der dritte Teil schon draußen war, da habe ich dann irgendwann auch mal den ersten gespielt. Und hier bei Dragon Quest hatte ich halt die gleiche Idee, zumal ja jetzt auch gerade ein 2D-HD Remake, heißt das glaube ich, rausgekommen ist von den ersten beiden Teilen. Die habe ich allerdings nicht gespielt, sondern ich wollte mal wirklich gucken, wie das Original damals gewesen ist. Und naja, das ganze Original ist es dann doch nicht geworden. Das Original ist nämlich auf dem NES erschienen. Und das ist heute wirklich eine ganz extreme Grind-Orgie. Also das erwartet man ja bei alten JRPGs sowieso, aber das ist da wirklich sehr extrem wohl. Aber die haben ein paar Jahre später dann noch eine neue Version rausgebracht, die dann auf dem Super Nintendo kam, auf dem Game Boy Color gab es das auch. Und mittlerweile gibt es auch eine Mobile-Variante, die man ganz bequem auf dem Tablet spielen kann. Die kostet auch nur 3 €, also zumindest für Android kostet die 3 €. Ja, die habe ich mir einfach letztens mal gegönnt und habe mir die mal auf meinem Tablet installiert. Und ja, so ein Rollenspiel aus den 80ern, man darf nicht allzu viel erwarten. Es gibt noch keine Party, man ist ein einsamer Held, der da rumzieht. Die Story, die ja heute bei JRPGs auch immer doch sehr komplex ist, mit irgendwelchen Wendungen und irgendein Verbündeter ist plötzlich ein Verräter und. Sowas gibt's da alles eigentlich auch noch gar nicht. Die Story ist ganz kurz erzählt. Wir sind ein Held, der Nachfahre von einem anderen Helden, von Eldric ist, der mal vor vielen, vielen Jahren gegen das Böse gekämpft hat und es besiegt hat. Und ja, das Böse ist dummerweise jetzt wieder zurückgekehrt und hat die Tochter des Königs, die Prinzessin, entführt. Und das ist jetzt also auch eigentlich das ganze Spiel. Das sind auch die beiden Quests, die wir haben. Rette die Prinzessin und töte das Böse nochmal. Das Böse ist da der Drachenlord. Ja, den gab es also auch schon in den 80ern, bevor es Twitch und sonst was gab. Und ja, man zieht da halt ganz alleine los. Man hat immer noch wahnsinnig viele Random Encounters, wie man das halt so auch erwartet. Aber es ist irgendwie ganz, ganz witzig. Ich habe mal geguckt bei How Long to Beat, wie lange das so dauert, worauf ich mich da so einlasse. Und da habe ich gesehen, dass ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube so die NES-Version, die wird ja so mit ungefähr 20 Stunden angegeben. Die Mobile-Version mit ungefähr 12. Und das liegt nur daran, dass die ganzen Kämpfe ein bisschen angepasst haben. Und dass es auch einen Quicksave gibt, was es beim NES, soweit ich weiß, damals auch nicht gegeben hat und das Ganze natürlich noch viel problematischer gemacht hat. Man hat halt viel weniger riskiert. Und ich sag mal, wenn man jetzt diese ganzen vielen Zufallskämpfe, die andauernd passieren, wenn man die rausschneidet, dann würde man das Spiel wahrscheinlich auch in einer Stunde schaffen oder so. Weil so wahnsinnig viel Story ist da echt nicht drin. Aber ich sag mal, für ein Spiel auf dem Tablet ist das schon echt ganz nett. Letztens lag ich hier auf der Couch, habe mir ein Fußballspiel angeguckt, was dann relativ langweilig war. Da habe ich ja mit einem Auge hingeguckt und mit dem anderen Auge auf dem Tablet ein bisschen gelevelt. Und dafür fand ich das eigentlich sehr witzig. Was mir da gefallen hat bei dem Spiel ist, dass die Monster wohl, das ist wohl auch Tradition in der Reihe, aber das wusste ich halt nicht. Die haben halt so seltsame Namen. Da ist zum Beispiel ein Werwolf, der heißt dann im Spiel Be-Werewolf oder halt die stärkere Variante, das ist dann der Scarewolf. Das fand ich irgendwie ganz putzig und ja, ich bin jetzt so bei der Hälfte. Ich werde nächste Woche wahrscheinlich Zahnarzttermin haben und da bestimmt auch ein bisschen im Wartezimmer rumhängen und dann, das sind so die Gelegenheiten, wo man auf dem Tablet da ganz gut weiterleveln kann und irgendwann durchkommt. Was ich witzig finde, ist, dass die damals mit dem Versprechen ins Spiel oder an den Markt gegangen sind, dass jeder das durchspielen kann. Da habe ich mal drüber nachgedacht und dachte, das ist eigentlich ziemlich clever, weil sowas wie ein Zelda oder so, das kann definitiv nicht jeder durchspielen. Das ist ein schwieriges Spiel gewesen. Und bei dem Dragon Quest war es halt so, wenn du irgendwann nicht weitergekommen bist, dann musstest du vielleicht eine Stunde oder vielleicht noch zwei Stunden grinden, wenn du das unbedingt wolltest. Aber dann warst du so stark, dass du die Gegner halt weggeballert hast. Und das fand ich vom Gedanken eigentlich ganz nett, dass also das Spiel so gemacht ist, dass auch ein schlechter Spieler, wenn er eben nur hartnäckig genug ist, auch das Ende sieht, was halt bei vielen anderen Spielen ja nicht funktioniert. Also ich finde es nicht schlecht, allerdings muss man sich, wenn man das spielt, wirklich darauf einstellen, dass das halt ein sehr, sehr simples Spiel ist und ganz viele Dinge, die man von neueren Rollenspielen kennt, einfach noch nicht da sind. Man lernt auch keine Zauber, man kann nichts skillen. Wenn man Level-Up hat, wird irgendwann mal ein neuer Zauberspruch freigeschaltet, ganz automatisch. Also das ist schon noch sehr rudimentär, aber es ist irgendwie ganz witzig. Ja, und das zweite Spiel, das sage ich nur noch mal ganz kurz, weil ich jetzt schon so viel erzählt habe. Das zweite Spiel, was ich gespielt habe, das ist ein Racer, der nennt sich 80s Overdrive. Und das finde ich echt ganz nett. Das ist ein neues Spiel, was aber im Retro-Look ist. Hat ein 2D-Pixel-Racer und das sieht so aus, das ist alles schön quietschbunt. Das sieht so aus, als könnte das auch auf dem Mega Drive oder auf dem Super Nintendo erscheinen. Kostet auch nur ein Zehner oder so, ist das wirklich relativ billig, gibt es auf allen möglichen Plattformen. Ich habe es auf der Xbox gespielt, auf Steam gibt es das auch. Und ja, man hat da so 35, 40 Rennen, man kann verschiedene Autos kaufen, man kann die tunen, man muss von der Polizei fliehen, die einen dann irgendwann verfolgt und versucht anzuhalten. Das hat alles so ein bisschen Outrun-Vibes und ich habe da echt Spaß gehabt mit dem Ding. Ja, das waren die beiden, die ich häufigsten, am längsten gespielt habe und womit ich jetzt gerade angefangen habe. Vorgestern fing eine neue Saison in Diablo 3 an und ich habe nach vielen, vielen Jahren mal wieder Diablo 3 installiert und guck mal, ob mir das noch oder wieder gefällt, weil früher fand ich es toll. Ich habe es dann jetzt ewig nicht mehr gespielt. Diablo 4 war ja für mich eine ganz große Enttäuschung. Ich weiß nicht, es hat einfach gar nicht gezündet. Ich habe noch nicht mal den ersten Akt durchgespielt. Aber jetzt habe ich mir mal einen Totenbeschwörer erstellt und fange jetzt in der neuen Saison einfach mal von vorne an und guck mal, wie lange es mir Spaß macht. Im Moment bin ich bei der Hälfte vom ersten Akt bei König Leoric. Ja, das waren so meine Spielerlebnisse aus den letzten Wochen. Wie sieht's denn bei dir aus, Micha?
Tja, also ich habe das Buffy-Spiel auf der PS2 durchgespielt die letzten Tage. Und also ich sag mal so, jetzt wo ich es komplett durch habe, wenn es in Schulnoten bewerten müsste, würde ich ihm eine 3 geben. Weil an sich, also es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es waren auch wirklich tolle Zwischensequenzen dabei. Es waren die Original-Synchronsprecher als am Start. Aber es hatte eine Sache, die mich tierisch genervt hat. Und das waren halt immer wieder random auftauchende Gegner. Und die fand ich, haben den Spielfluss irgendwie kaputt gemacht. Weil man musste halt schon an manchen Stellen so ein bisschen rätseln und schauen, ne, Weg und so finden. Und das hat genervt ab einem gewissen Punkt, ne, weil es war so unnötig an manchen Stellen. Und ansonsten halt, die Endbosse waren halt auch stellenweise echt knackschwer, ne, weil man musste dann immer so, war eigentlich auch immer ein ähnliches Muster. Es gab mal einen Endboss, der hatte dann manchmal solche Minions dabei, die ihn dann irgendwie so Schutzzauber beschworen haben. Dann musste man erst die ausschalten, dann konnte man nur Schaden auf den Endboss geben. Dann hat er wieder einen auferstehen lassen, dann musste man den erst wieder killen. Also die Bosskämpfe waren ein bisschen nervig und die ganzen Encounter drin waren ein bisschen nervig. Aber ansonsten, muss ich sagen, hat sich echt gelohnt, da durchzuspielen. Ne? Aber ist, denke ich, eher für Leute, die Buffy auch gut fanden und so. Ansonsten, ja, man muss schon einen Spleen für die PS2 auch haben, denke ich. Ja, und den habe ich sowieso. Da mache ich nämlich auch gerade weiter, weil ich hatte mal ja jüngst dann 14 Spiele nochmal bestellt für das Teil und bin jetzt dran, Blood Omen 2 durchzuspielen. Also ich hatte ja auf der Evercade das Blood Omen damals durchgespielt, als rauskommen ist. Und das hat mir ja super gefallen. Und dann wäre ja eigentlich der nächste Teil, ist ja das Soul Reaver. Und dann kommt Soul Reaver 2 und dann käme in der Reihenfolge jetzt erst das Blood Omen 2. Aber in die Soul Reaver Sachen bin ich nicht so richtig reingekommen irgendwie. Also werde ich mit Sicherheit auch mal noch nachholen. Aber ja, hatte ich irgendwie nicht connect dazu. Und jetzt das Blood Omen 2 finde ich mega von der Atmosphäre und so. Man wacht halt wieder als Kain auf, ja, hat irgendwie 4000 Jahre verschlafen, sieht sich dann einer Bedrohung entgegen, wo die Vampire halt und Menschen unterjochen. Und man beginnt halt in so einer richtig runtergekommenen Stadt, so mit Kanalisation und so. Und die Atmosphäre ist wirklich Wahnsinn. Also macht mal richtig Spaß. Da hatte ich schon jetzt einen ersten Fail. Und zwar der erste Endboss war für mich in mein gehobenes Alter schon ein bisschen schwer. Hatte ich lang dran rumprobiert, hatten besiegt, hat mal gedacht, sau geil. Irgendwas war dazwischen gekommen, Familie wollte irgendwas von mir. Abends denke ich mal so, dann spielen wir jetzt mal weiter. Und ich hatte vergessen abzuspeichern nach dem Boss und muss die ganze Scheiße gerade wieder machen.
Nein.
Und da war wieder so ein typisches, ich Rindvieh. Aber ja, also auch da, wenn man weiß, zumindest bei dem, also ich hoffe, es wird nicht ganz so schwer werden, weil der war echt schon für mich knackig gewesen. Macht mir das also irre viel Spaß. So, und dann hatte ich dazwischen noch die ganze Zeit immer wieder gespielt Hero, aber nicht auf dem Atari VCS, sondern auf der PlayStation 2, weil ich da diese Activision Anthology auch noch gekauft habe. Und da ist unter anderem Hero drauf und sowohl das als auch Pitfall 2 wegen diesem genialen Soundtrack, den wirklich mein fünfjähriges Ich noch absolut im Kopf hat. Hatte ich da lange dran verbracht, vor allem mit Hero, ne? Erwische ich mich immer wieder, dass ich das einfach anmache und du kannst einfach spielen. Und ich
find, das ist es die Atari-Version von Hero?
Ja, das ist die vom VCS. Ja. Das ist 1:1 die VCS-Version. Und das ist in meinen Augen auch die beste Version davon. Es gibt ja auch einen C64, die hatte ein bisschen mehr Grafik, ein bisschen Shishi und so, aber es kommt, finde ich, an das Ur-Hero nichts dran und das ist auch, finde ich, eins der besten VCS-Spiele nach wie vor. Ja, wie gesagt, man kann immer wieder. Ja, man kann es wirklich, du fängst es an und du kannst es nicht auf Seite legen. Und gerade so, wenn ich es im dunklen Wohnzimmer abends spiele, und ich weiß dann noch ganz genau, wie ich früher mit meinem großen Bruder dann am Fernseher saß, ne? Und das hatte so eine Atmosphäre aufgebaut, nur mit diesen paar wirklich ganz popeligen Grafiken, wobei die für VCS auch schon gar nicht so popelig waren. Ja, das war irgendwie atmosphärisch alles gewesen. Also, das liebe ich total. Ganz, ganz viel Liebe dafür. Ja. Nein, wie gesagt, Pitfall 2 halt wegen dem Soundtrack, weil das fand ich auch, das war eigentlich viel zu groß gewesen, viel zu verschachtelt alles.
Wir sollten mal eine VCS-Episode machen. Jetzt kann ich auch mitreden. Jetzt habe ich auch mehr Module.
Ja, ansonsten, und auf der Evercade hatte ich noch ein paar Sachen angedaddelt hier. Die Neo Geo sind jetzt endlich gekommen. Die hatten ja einen Lieferverzug von, ich glaube, fast 2 Monaten gehabt. Die hat da ja anscheinend bei der Produktion irgendwelche Probleme gehabt.
Dann, Überraschung.
Ja, gut, aber ich bin jetzt wieder, stand jetzt, full set. Ne? Ich habe sie jetzt wieder alle. Und da freue ich mich tierisch auf Turrican, weil Turrican wird nämlich im, ich glaube, Februar auf der Evercade erscheinen.
Was ist denn da alles drauf? Weißt du das?
Also ich weiß, die Turrican 2 ist drauf, Super Turrican ist drauf.
Eins
ich weiß gar nicht, sind mehrere drauf. Eins glaube ich auch. Also es waren ein paar Stück. Ich müsste jetzt wieder die Evercade anwerfen, weil da ist es ja schon gelistet drin.
Also ich hoffe doch, dass zumindest die Versionen drauf sind, die auch auf der Switch-Version drauf sind, auf der Collection. Also wegen dem Preis wäre es gewesen.
Mir geht es sowieso nur um Turrican 2, weil ich da damals auf dem Amiga wie blöd gespielt habe.
Ja, das ist toll. Da freue ich mich auch drauf. Echt auf das Modul. Da ist drauf Turrican, Turrican 2, Turrican 3, Mega Turrican, dann noch der, ich habe es gerade mal aufgemacht hier, Mega Turrican Director's Cut, Mega Turrican Score Attack, Super Turrican Director's Cut, Super Turrican Score Attack, Super Turrican 2. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, da ist sogar noch mehr drauf als auf dieser Switch Flashback Version. Ne? Da gab es ja auch, es gab ja für die Switch auch noch diese, oder für die anderen Konsolen diese Anthology. Die dann limitiert
waren. Ich glaube, das sind die gleichen drauf. Ich bin mir aber nicht sicher.
Und ich glaube, das sind die, genau, weil diese Score-Attacks gab es, glaube ich, auf der Flashback-Version nicht. Also, das ist ein ganz tolles Modul. Vor allem, wenn man überlegt, dass das dann halt ja auch wieder 25 Euro kostet, wahrscheinlich. Das ist Bombe. Also, ich hole es mir ja sowieso auch, aber ja, also daran würde ich auch so oder so nicht vorbeikommen.
Ja, mir geht es da ähnlich so. auch wenn sich die Euphorie ziemlich gelegt hat, gegenüber dem Evercade bei mir zumindest, habe ich auch wieder die Taito 1 und 2 jetzt nachkauft und noch drei andere Module. Ein bisschen was fehlt mir noch, aber ich bin fast aktuell wieder.
Also was bei mir so ein bisschen, wo ich enttäuscht war, das war die Llamasoft. Weil da ist wirklich, da ist gefühlt ein und das gleiche Spiel 18 Mal drauf.
Das war halt Llamasoft.
Nee, das war wirklich, die war nicht so prall gewesen. Aber ja, wie gesagt, ne, mehr kaufen es ja sowieso, ich zumindest.
Ja, na, mir fehlt, also die Llamasoft fehlt mir, glaube ich, noch. Müsste ich schauen. Aber mir fehlen die zwei Neo Geo auf alle Fälle und die Activision.
Die Rare? Hast du die Rare?
Müsste ich... Moment, vielleicht kurz mal... So, wir schweifen wieder mal etwas ab. Jetzt muss ich mal sagen, ja, alt soll man nicht werden, die Brille wechseln, weil sonst sehe ich das nämlich nicht, was da hinten steht. Das Regal, das ist nämlich eh nicht so weit entfernt. Und wenn jetzt... Wenn ich jetzt das Licht aufdrehen könnte, wüsste ich es auch. Ah, wurscht. Nee, machen wir später.
Egal.
Es fehlen nicht viele. Drei oder vier fehlen.
Jedenfalls zurück zum Thema. Das war das, was ich also gespielt habe. Jetzt so meine kleine persönliche Roadmap ist halt, nachdem ich jetzt, wenn ich Blood Omen 2 dann irgendwann durchgespielt habe, will ich Baphomets Fluch 3 auf der PS2 noch spielen. Das hatte ich mich auch geschossen. Auch noch nie gespielt. Und wie heißt noch? Champions of Norrath will ich noch spielen. Das ist,
das spielt wohl
in der EverQuest-Welt, ne? Und sieht so auch so ein bisschen Diablo-mäßig aus. Bin mal gespannt. Kai hat das empfohlen und meinte, das wäre richtig gut.
Ich habe das früher auch mal gespielt, aber ich habe nicht mehr so richtig viele Erinnerungen dran, muss ich zugeben. Aber hier zu der Activision Anthology wollte ich noch ganz kurz sagen, das ist echt eine tolle Spielesammlung. Die habe ich irgendwann auch mal auf dem Flohmarkt für ein paar Euro, also auf so einer Retro-Börse für ein paar Euro gekauft. Und die ist einfach so liebevoll gemacht. Ja. Ne? Du hast ja dieses Menü, wo du die Spiele auswählen kannst. Da steht halt so ein flimmernder Röhrenfernseher und das Atari natürlich.
Im Hintergrund läuft Take on Me.
Das genau, schon Take, so geil, Take ne? on Me. Da ist ein Kassettenrekorder so im Hintergrund abgebildet. Mhm. Also das Ding hat so schöne 80er-Vibes, das macht richtig Spaß. Also das ist wirklich sehr liebevoll gemacht. Dann ist da halt so ein Modulsammler, wie so ein Kassetten, Musikkassettensammler, wo man die Module dann rausziehen kann und die Spiele auswählen kann. Und
die Spiele sind auch toll.
Da sind gute Spiele dabei. Sind, glaube ich, über 40 Stück. Unter anderem übrigens auch Frostbite, unsere aktuelle Highscore-Challenge, die, glaube ich, nicht bei jedem beliebt ist.
Nein, das schaut nicht so aus. Wie viele Leute haben mitgemacht, inklusive uns beiden? Vier?
Vier oder fünf? Ich glaube vier, ja. Allerdings ist heute, wir nehmen am 8. Dezember auf. Ich werde ein bisschen mit dem Schneiden brauchen, deswegen sage ich es mal. Da kommen bestimmt noch zwei, drei dazu. Aber ich muss sagen, ich kannte das Spiel nicht und ich finde das echt gut. Also für ein 2600er Spiel würde ich definitiv sagen, gehört das zu den besseren Spielen auf der Konsole. Mir macht das echt Spaß.
Es ist irgendwie halt ein Mischung zwischen Frogger und Q-Bird.
Genau.
Irgendwie. Ach, das ist das.
Ja,
weil ich hatte sie ja durchgespielt. Ich musste jetzt gerade überlegen, aber in dem Moment, wo du gesagt hast, du diese Mischung, ja, jetzt weiß ich, welche das ist.
Man hüpft da halt auf Eisschollen hin und her und muss ein Igloo bauen. Und genau, mich hat das auch so ein bisschen an Frogger erinnert, auch wenn die Grafik natürlich eine ganz andere ist.
Ja, Poldi, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe auch gespielt. Und zwar das Allerwichtigste zuerst. Ich habe A Building Full of Cats durchgespielt. Endlich. Ich habe lang genug gebraucht. Normalerweise diese Full of Cats Spiele sind in zwei, drei Tagen fertig, aber diesmal habe ich doch etwas länger gespielt. Aber nicht nur das. Ich habe noch zwei andere Spiele, über die ich berichten kann. Spiel Nummer 1 ist ein Spiel, das es schon länger gibt, aber ich habe es mir jetzt erst gekauft. Es war nämlich auf Humble günstiger um 50%. Und zwar Valheim. Kennt ihr?
Ich glaube, ist das, wo man so im Takt mit so einem Floß fährt?
Nein.
Dann vergiss, was ich gesagt habe.
Es ist ein Survival-Spiel. Das ist wie in Minecraft, nur in besserer Grafik. Und man kommt nicht so schnell voran, dass man neue Materialien und so bekommt. Man läuft halt, es hat halt ein Wikinger-Setting. Von denen kriegt man aber nicht viel mit, außer die Runen. Und man läuft herum, man muss Bäume fällen und Holz sammeln, man muss Steine sammeln, diverse andere Sachen, dass man dann einen Unterstand bauen kann oder ein Bett oder ein Feuer oder ein Gerüst über das Feuer dass man Fleisch drüber hängen kann, damit es auch durchgebraten ist, weil roh schmeckt es halt nicht so gut oder besser gesagt, man kann es gar nicht essen. Ich bin auch drauf gekommen, wenn man irgendetwas auf einen Altar opfern soll, dann ist es nicht so, dass man dann einen Bonus bekommt, sondern man bekommt einen Endgegner. Also sollte man das möglicherweise eher vorbereitet machen und nicht so wie ich. Von der Grafik her ist es eher so, World of Warcraft vor 15 Jahren oder so. Aber es ist halb so dramatisch. Es ist trotzdem alles relativ schön in Szene gesetzt. Ich habe es jetzt nicht für ein Survival-Spiel nicht allzu lang gespielt. Ich glaube, ich habe jetzt 10 Stunden drauf. Es ist halt viel Grinden, viel Sammeln, was relativ angenehm ist, weil bei Valheim ist es nicht so wie bei Minecraft zum Beispiel, dass pausenlos irgendwelche Gegner kommen, irgendwelche depperten Spinnen, Skelette oder so. Auch in der Nacht ist es halb so schlimm. Es ist da eher entspannender. Man sieht schon in der Ferne, okay, da hinten da läuft ein Gegner herum, dann gehe ich halt in die andere Richtung, wenn ich nicht unbedingt kämpfen will, weil die Kämpfe ziemlich einfach sind, zumindest da, wo ich jetzt bin. Aber ich muss auch zugeben, ich bin jetzt noch nicht gar so weit. Es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 5 oder 6 Biome zu erforschen und ich bin jetzt im zweiten oder im ersten. Keine Ahnung, ob das schon das zweite ist nach dem ersten Endgegner. Ich weiß es nicht, aber es ist maximal das zweite. Hat einen 10er kostet. Ein Kollege hat es mir empfohlen, hat er gemeint, ja, da können wir dann miteinander Valheim spielen und dann kannst du mir auf, dann können wir das, dass du mich auf Discord addest und so und ich habe mal Valheim gekauft. Er ist in den Krankenstand gegangen, jetzt haben sie ihn rausgehauen. Keine Ahnung, ob ich ihn noch sehe, damit ich ihn adden kann bei Discord, damit ich Valheim spielen kann. Aber finden sich ja sicher auch andere Leute. Das zweite Spiel, das ich gespielt habe, war, und das kennt ihr, bin mir mal zu 99,5% sicher, nicht Fever Meme.
Ne, das sagt mir nicht.
Das habe ich mir fast gedacht. Das ist ein Spiel um 4,99 €. Ich glaube, es hat 4,99 € gekostet, möglicherweise. Das ist so ein Spiel, das ist, ja, das kann man sich kaufen und es hat seine Fanbase, sagen wir es mal so. Es gefällt nicht jedem. Das ist eine Mischung aus The Stanley Parable und irgendwas anderem. Ich könnte nicht einmal sagen, was. Man sieht das Ganze halt aus der Ego-Perspektive. Man kann laufen und man kann springen. Man hat einen Sprecher im Hintergrund, so ähnlich wie das Stanley Parable. Auch von der Sprechweise her allerdings ist es AI-Stimme. Und man muss halt durch Runden kommen. Und diese Runden, die sind manchmal Rätsel, manchmal einfach nur gemein. Und der Spieler wird da permanent verarscht. Das sieht man gleich ganz am Anfang. Da gibt es 2 Wege. Der eine Weg ist unterbrochen durch eine, keine Ahnung, 20 Meter lange Schlucht und unten ist Lava und links ist ein Weg. Wenn man den Weg entlang geht, dann glitscht man durch den Weg, fällt ins Nichts und ist tot, aber über die Lava, da führt eine unsichtbare Brücke drüber, so ähnlich wie bei Indiana Jones. Oder bei einer anderen Runde, da sagt der Erzähler, man kommt viel zu schnell voran, hier ist eine Tür, die öffnet sich in 4 Stunden. Da hat man jetzt die Wahl, 4 Stunden zu warten oder man stellt die Systemzeit einfach 4 Stunden vorwärts. Dann geht sie auch auf. Der Entwickler, der wollte es sogar noch fieser machen, wollte das nicht zulassen, dass man die Zeit vorstellen kann und wollte auch noch einbauen, dass in unregelmäßigen Abständen kleine Quizfragen kommen, um zu checken, dass der Spieler auch noch da ist.
Boah.
Vor dem Computer.
4 Stunden
lang. Hat er Gott sei Dank nicht gemacht. Das ist ja schlimmer als Desert Pass. Oder, manche Sachen sind halt, da denkt man sich, warum bin ich wirklich so dumm? Da gibt es eine Runde, da ist ein kleiner Abgrund, über den kann man drüber springen. Dann kommt noch ein Abgrund, auch ein kleiner Abgrund mit einer Säure. Und der Erzähler sagt dann, ja, lass uns hier Säure hinzufügen. Achtung, wenn du da reinfallst, wird dein Spielstand gelöscht. Da fällst du normalerweise nicht rein. So blöd kann man nicht sein. Es ist unglaublich leicht. Nur wenn man halt so blöd ist und sich fragt, was passiert denn da wirklich und da reinspringt, ist der Spielstand wirklich weg. Und man muss wieder von vorn beginnen.
Oh Gott. Oh krass.
Dann
wie heißt das nochmal?
Fever, Meme. Fever wie Fieber und Meme.
Ja.
Ganz zum Schluss gibt es dann ein Schaltpult mit einem 5-stelligen Code und eine riesige Bombe. Und da sagt der Sprecher noch, ja, gib den richtigen Code ein, du kannst es probieren, dauert ungefähr 3 Jahre oder du hast die versteckten Nummern gefunden, die ich natürlich nicht gefunden habe. Wenn die Zeit ausläuft, explodiert diese Bombe und sie macht die Kopie deines Spiels kaputt. Rein theoretisch macht sie das sogar. Es wird dann nämlich noch erzählt, ja, ich weiß, du würdest jetzt zurückdrehen und nochmal das Spiel von vorne beginnen und den Code rausfinden, bla bla bla. Wenn diese Bombe explodiert, dann stürzt das Spiel ab. Startet man das Spiel neu, steht dann da sowas wie, ich habe nicht geblufft. Und man kommt nicht weiter. Es steht nur da, ich habe nicht geblufft. Außer man stellt die Systemzeit zurück, die Zeit zurückspulen, zu einer Uhrzeit, zu der man dieses Spiel gespielt hat. Dann kommt man wieder in die letzte Runde, kommt in einen geheimen Gang und da kann man direkt zu den Runden springen, in denen diese Nummern versteckt sind. Oder zwei Beispiele noch, dann höre ich aber auch schon auf. Das eine ist, da gibt es auch eine versteckte Nummer. Es ist ein riesiger Pool, in den kann man tauchen. Da sagt der Sprecher dann nach einer Zeit, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass irgendjemand so lange unter Wasser bleibt, deswegen habe ich keine Routine eingebaut, dass man ertrinken kann. Tauch bitte auf, sonst stürzt das Spiel ab. Ein paar Sekunden später sagt er dann, bitte tauch auf, das Spiel stürzt sonst ab. Ja, und dann stürzt das Spiel ab. Startet man das Spiel neu, kommt man in irgendeine seltsame Traumsequenz und da gibt es dann auch diese Nummer. Und ein zweites, das ist auch recht witzig, da gibt es eine Spinne, die kommt immer wieder. Das ist immer so ein schöner Schreckmoment, wenn diese blöde Spinne kommt. Und irgendwann einmal bekommt man eine Waffe und sagt, ja, ich habe jetzt eine Waffe hinzugefügt, zuerst einmal auf 3 Ziele schießen. Und dann sagt er, jetzt wäre es auch noch fein, wenn sich das Ziel bewegen würde. Und ich habe da gerade das Richtige. Da rechts oben ist die Spinne, ich habe sie ungefährlich gemacht, schieß sie ab. Jetzt kann man die Spinne abschießen, die fällt dann runter, ist tot. Man kommt weiter oder man kann eine Wand zerschießen, auf der draufsteht, dass man sie zerschießen kann. Dann flieht diese Spinne und dann regt sich der Erzähler halt ein bisschen auf, warum er die Spinne nicht erschossen hat, sondern aufgrund von einem Anfall falscher Moral sie weglaufen hat lassen. Dann sagt er, naja, vielleicht schießt du die Spinne lieber ab, wenn wir da etwas Geopolitisches hinzufügen. Und dann spielt man Wolfenspider 3D. Es ist sehr pixelig. Man hat noch viele Spinnen mit einer roten Armbinde. Es ist, ich glaube, sogar wirklich 1:1 das allererste Level von Wolfenstein 3D. Und lauter solche Sachen, es ist recht witzig. Also ich sehe da, spielt seit 4 Stunden und ich habe es durchgespielt. Nicht alles freigeschalten. Ich habe eine einzige, ich habe 2 Errungenschaften, sehe ich gerade. Aber manche sind, da braucht man wirklich unglaublich viel Geduld, dass man diese Errungenschaften, dass man die erreicht. Wie den Endgegner habe ich zum Beispiel nicht besiegt. In manchen Leveln hilft nämlich das Spiel, wenn man nicht vorankommt. Wenn man nicht so extrem wie bei Super Mario, aber bei wirklich unglaublich mühsamen Leveln. Da sagt das Spiel, da gibt es eine Runde, da muss man auf Plattformen springen. Die erscheinen aber immer erst, wenn man eine Plattform erreicht hat, so kleine runde Plattformen, so ähnlich wie bei Nebulus, nur halt in 3D. Springt man auf die eine drauf, erscheint die nächste und auf die kann man dann draufspringen. Innerhalb von 3 Sekunden, weil sonst fällt sie weg und dann fliegt man wieder runter und das dauert extrem lang. Und wenn man schon 3/4 Runde geschafft hat und da wieder runterfällt, dann ist man kurz vorm Auszucken. Und da sagt das Spiel, ja, ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben und du machst die komplette Ästhetik dieser Szene kaputt, aber drück auf T und du wirst nach oben teleportiert. Also es ist, wenn man solche Spiele mag, ist es recht witzig. Sagen wir es mal so. Man kann es vielleicht auch einmal zur Wunschliste hinzufügen und warten, bis irgendein Sale ist. Wie gesagt, ich glaube 4,50 €, 4,99 €, irgend sowas in die Richtung kostet das. Ja, das war's aber. Gott sei Dank, weil ich sehe gerade, wie lange wir schon wieder aufnehmen. Deswegen wir haben auch ausnahmsweise alle drei wirklich viel gespielt. Dafür haben wir die letzten Male gesagt, ich habe eigentlich nichts gespielt. Also, wir machen zwar einen Spiele-Podcast, aber ich habe nichts gespielt letzten Monat. Ist uns ja öfter gegangen, aber das haben wir jetzt nachgeholt. Es geht um Minikonsolen. Wir wissen alle drei nicht, wohin uns die Reise dieser Episode führen wird, weil wir haben uns genauso gut vorbereitet wie immer. Natürlich. Deswegen haben wir alles fast durchgeskriptet. Es gibt ja genügend Minikonsolen. Und wenn ich Mini-Konsole in den Raum werfe. Ganz spontan, welche fällt euch als erster ein?
Die NES ja. Classic Mini.
Ja, wäre bei mir auch der Fall. Ist auch die einzige wirkliche Mini-Konsole oder die erste Mini-Konsole, die ich mir gekauft hatte.
Und welche war deine erste, Chris?
Das war auch meine erste. Also damit fing das bei mir eigentlich auch an, dass ich da angefangen habe zu sammeln, dass mir das Spaß gemacht hat. Ich hatte auch mal überlegt, ist das überhaupt die erste Mini-Konsole überhaupt? Aber das kann man, glaube ich, definitiv verneinen. Es gibt ja auch diese, ich weiß nicht, was die erste ist, aber es gibt ja diese Atari Flashback-Konsolen. Das ist ja auch so ein Mini-Ding mit 30, 40, 100, keine Ahnung, je nach Version. Da gibt es viele Versionen von vorinstallierten Spielen. Und ich glaube, die erste kam da schon 2006 oder so raus. Also viel, viel früher als das NES. Aber ich sag mal, das NES Classic Mini von Nintendo, das war, glaube ich, so die erste wirklich ja hochwertige, gut durchdachte Mini-Konsole, bei der das auch richtig Spaß gemacht hat. Also gute Spielesammlung, gute Controller dabei, das war wirklich ein rundes Ding. Und damit ging das dann halt eigentlich bei mir los.
Ich war ein bisschen enttäuscht davon.
Echt?
Ich auch.
Ja, ich habe meine wieder verkauft recht schnell. Weil ich fand sie auch, ja, sie war unheimlich wertig. Also die Controller waren wirklich unheimlich wertig. Mhm. Das ist gar keine Frage. Aber jetzt so von dem Interface selber, von den Save States, konnte man ja, glaube ich, nur 4 Slots immer irgendwie belegen.
Pro Spiel, ja, genau.
Das war alles so ein bisschen, war mal zu umständlich gewesen. Also ging nicht so, dass man schnell mal einen Spielstand streichert, aufmacht. Man musste dann, glaube ich, ja immer irgendwie in den Slot reinmachen, wieder rausholen. So hatte ich es zumindest in Erinnerung. Das hat mir nicht so gefallen. Und ich hatte auf der noch, ich hätte mich mal überlegen, da war Castlevania 1, 2, 3 war, 3 auch drauf? Nee, ich weiß es nicht mehr.
3 nicht.
1 und 2 war
drauf. 1 und 2 war drauf, ja.
Genau. Die hatte ich noch drauf durchgespielt. Genau, nee, die hatte ich da drauf durchgespielt. Das war ja das, was so schon fast rollenspielartig war. Aber ja, also. Nee, konnte mich nicht so überzeugen. Also die hatte ich recht schnell wieder verkauft, als ich dann die Sachen, die ich durchspielen wollte, durch hatte.
Mhm. Na, so schlimm war es bei mir nicht, dass ich sie verkauft habe. Es ist, ja, das Interface ist Mini-Konsolen-mäßig. Die ist jetzt bei keiner Mini-Konsole wirklich so überragend gut. Was mich nur extrem genervt hat, war die Kabellänge. Der Controller mit den 1 Meter langen Kabel. Mhm. Ein verdammter Meter. Ich sitze nicht mehr vor meinem Fernseher, wenn ich Nintendo spiele, so wie früher. Gut, habe ich früher auch zu Hause nicht gespielt, sondern nur beim Kumpel. Und da sind wir wirklich vom Fernseher gesessen. Aber ich habe jetzt einen verdammten 65-Zoll Fernseher, da sitze ich nicht mehr genau davor. Nee, ich sitze auf meiner Couch und das geht sich dann aber nicht aus mit diesen 1-Meter-Kabel. Gab es die Verlängerungen? Ich weiß, aber das kann es doch auch nicht sein. Bäh.
Wenn ich mal klug scheißen darf, die Kabel waren sogar nur 70 Zentimeter lang. Also die waren wirklich winzig. Aber der Vorteil war, man konnte Verlängerungskabel kaufen, weil man die Controller ja wenigstens abstecken konnte. Wenn du nämlich die japanische Famicom hattest, da war das ja so, dass die Controller fest mit der Konsole verbunden waren. Also da hättest du wirklich dir selber irgendwas zurechtlöten müssen. Das ging also gar nicht. Da warst du wirklich, ja, da musstest du diese kurzen Kabel nehmen.
Ich hatte mir von 8-Bit-DO hatte ich mal den Bluetooth-Controller, also Bluetooth-Adapter dafür gekauft. Und den hatte ich dann auch behalten. Den habe ich jetzt mit dem USB-Adapter ja an der Evercade dran, weil das ist bisher der einzige Bluetooth-Adapter, den ich auf der Evercade probiert habe, wo wirklich alle Belegungen und so, alle Knöpfe direkt out of the box gingen mit dem 8-Bit-DO. Den habe ich behalten damals.
Das habe ich noch gar nicht probiert, weil ich habe auch diesen 8-Bit-DO. Den Controller, der so ähnlich ausschaut wie der von der Xbox, mit einer Ladestation. Mhm. Das ist extrem praktisch. Einfach auf die Ladestation drauf, der lädt und diese Ladestation ist per USB verbunden mit dem Computer, Kabel.
Ich habe den SN30 Pro. Also ich habe den, der so aussieht wie der Super Nintendo Controller so ein bisschen, aber mit halt doppelten Schultertasten.
Den habe ich auch.
Den habe ich auch.
Der ist mein absoluter Lieblingscontroller vor dem Herrn. Und ich habe noch den 8-Bit-Controller, der aussieht wie der vom Sega Mega Drive, aber mit den 6 Buttons halt, statt mit den 3, die normalerweise er hatte.
Das ist eh besser, weil spielst Street Fighter mit 3 Buttons, da wirst du wahnsinnig.
Ja, unmöglich.
Mit Start-Umschalten zwischen Punch und Kick. Das geht gar nicht. Nee, also was ich bei den Sockel super finde, ist, dass es eben nicht fix ist, diese Bluetooth-Einheit, sondern eben dieser Stick. Also ich könnte ihn einfach abstecken und am Evercade zum Beispiel anstecken, diesen USB-Stick. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber das sollte ich vielleicht einmal tun. Dann würde ich mal das Entwirren der Kabel ersparen, weil das ist halt wieder ein Nachteil, weil ein Controller ein elendslanges Kabel hat. Das ist zwar wirklich fein, weil man kann auf der Couch sitzen, nur wenn man die Controller verstaut, ist wieder blöd. Also es hat alles Vor- und Nachteile, weiß ich.
Ja, das stimmt. Wobei ich muss sagen, ich fand das mit dem Kabel eigentlich gut, weil das halt mir noch ein bisschen mehr Retro-Feeling gegeben hat. Und ich habe mir wirklich nur ein Verlängerungskabel gekauft. Die waren damals auch relativ günstig zu haben und dann hatte ich da so ein 2-Meter-Kabel oder sowas dazwischen geklemmt. Und dann konntest du ganz bequem auf der Couch spielen. Und ja, der Grund, warum ich dieses Classic Mini so super fand, war wahrscheinlich, ich hab das ja erzählt, ich hatte ja früher nie ein NES, jetzt habe ich eins, dank Poldi, aber damals eben nicht. Und ich habe mit dem Ding auf einen Schwung eine ganze Menge alte NES-Spiele nachholen können. Also ich habe hier mal die Spieleliste offen, da sind halt wirklich richtig tolle Sachen drauf. Da ist Bubble Bobble drauf, gut, das kannte ich vom C64, aber die Castlevania 1 und 2, die sind drauf. Donkey Kong ist drauf, dann, weiß ich nicht, das erste Final Fantasy habe ich da auch gespielt. Ghost and Goblins ist auch drauf. Unsere vorherige, genau, Mario Bros., also das Mario Bros., was ich vom Atari kannte, das ist da drauf. Dann Super Mario Bros. 1, 2 und 3 und natürlich auch unter anderem noch Zelda 1 und 2. Und da habe ich halt einfach auch diese Quicksave-Funktionen wirklich zu lieben gelernt. Ich habe halt Zelda 1 durchgespielt auf dem NES Classic Mini. Das hätte ich ohne Save States wahrscheinlich auch einfach nicht geschafft. Also auch deswegen nicht geschafft, weil mich das Spiel dann gar nicht mehr so sehr gepackt hat. Ich finde halt, das ist nicht wahnsinnig gut gealtert. Mit Save States mal eben schnell setzen und wenn es nicht geklappt hat, dann eben nochmal, aber halt nicht nochmal dann eine ganze Passage spielen müssen oder sowas. Ich glaube, dann hätte ich es nicht gemacht, aber dadurch habe ich mit dem NES Mini wirklich eine ganze Menge schöne NES-Spiele nachgeholt. Oder was heißt nachgeholt? Zum ersten Mal erlebt. Punch-Out ist auch drauf, die NES-Version. Das sind alles richtig tolle Sachen. Also das war auch wirklich eine schöne Spielesammlung.
Ja, ich muss zugeben, ich habe damit eigentlich gar nicht so viel gespielt. Es gibt auch nur wenige Minikonsolen, mit denen ich wirklich viel gespielt habe.
Das habe ich auch gemerkt.
Sie sind halt recht schick. Mhm. Sie schauen echt schön aus im Regal. Das ist halt blöd, wenn man sie trotzdem das nur ins Regal stellt, weil so günstig sind die jetzt auch nicht. Das ist halt ein Problem, wenn man so retro-affin ist, Retro-Spiele mag und dann dieses Haben-Wollen einsetzt und das Hirn ausschaltet. Und das Blöde ist aber, es geht auch umgekehrt, dass vielleicht das Hirn nicht ausgeschaltet wird, anfänglich, wie beim Sega Mega Drive 2 Mini, den sie auch gegeben hat. Da habe ich mir noch gedacht, na, den kaufe ich mir sicher nicht, den habe ich den Einser. Und jetzt denke ich mir, scheiße, hätte ich mir damals gekauft.
Warum?
Weil er mir jetzt fehlt in meiner Sammlung.
Ich dachte, jetzt gebe jetzt das Killerspiel oder so drauf, wo du sagst. Dann.
Nein, ich wüsste jetzt gar nicht, was da eigentlich drauf ist. Das müsste ich nachschlagen.
Müsste ich auch mal gucken. Das Gemeine bei dem Ding war ja auch, der ist angekündigt worden in Japan. Und ich glaube, ein halbes Jahr oder so später ist der erst auch für Europa angekündigt worden. Das war bei dem Mini Sega Mega Drive Mini 2, war das halt lange unklar, ob der überhaupt offiziell in Europa erscheint. Und das hat ja nämlich bei mir dazu geführt, ich habe ja im Prinzip alle Mini-Konsolen gekauft, die nicht bei 3 auf dem Baum waren. Ich habe gedacht, nee, das kann ja nicht sein, dass ich die halt verpasse. Dann habe ich mir das Sega Mega Drive Mini 2 bei Amazon Japan bestellt. Und das ist dann auch geliefert worden. Und irgendwann gab es dann halt auch die normale europäische Variante. Und die habe ich mir natürlich auch nochmal gekauft, weil da teilweise andere Spiele drauf waren. Das heißt, ich habe das Ding jetzt im Prinzip doppelt, aber halt einmal als europäische und einmal als japanische Variante.
Da sind aber wirklich gute Spiele drauf.
Ja, die ist wirklich gut. Ich glaube, die ist auch heute nicht ganz billig. Und das Schöne ist, damals zum Release hat das alles nichts gekostet. Also ich habe bei dem NES, da habe ich sogar noch die Rechnung hier liegen, da habe ich 50 Euro für gezahlt. Ja, heute zahlst du da wahrscheinlich, also es gibt immer noch mal bei Kleinanzeigen auch ein paar vernünftige Angebote, aber du siehst auch ganz oft Sachen für 150, für 200 Euro, das ist echt irre.
Ah, oh, Phantasy Star 2 ist auch drauf.
Ja, also es ist eine sehr schöne Spielesammlung. Und das Schöne,
Herzog 2.
Und das Schöne dabei ist ja auch, du kannst die japanischen Versionen, die kannst du ja einfach kaufen, das ist ja gar kein Problem. Bei den alten, also bei den Originalkonsolen, hast du ja immer das Problem, dass du die vielleicht nicht anschließen kannst, dass du einen anderen Stecker brauchst, dass das nicht passt, dass die Spannung nicht passt. Aber das hast du ja bei den Minikonsolen alles nicht. Da hast du einfach deinen USB-Ausgang und fertig und dann läuft das.
Das stimmt, das ist, läuft alles nur mit 5 Volt und der gleiche Anschluss, ja?
Ja, ganz genau. Da nimmst du einfach, das USB-Kabel liegt ja bei, dann nimmst du halt irgendeinen Handy-Stecker, den du da rumliegen hast und dann funktioniert das.
Finde ich aber lustig, dass Herzog 2 bei der japanischen Version nicht dabei ist. Nur auf der europäischen Version ist drauf. Finde ich interessant, weil es ist ja eigentlich ein japanischer Titel, aber okay. Aber manche Sachen, The Ooze, sagt man zum Beispiel überhaupt nichts. Aber sonst coole Spiele und es sind ja auch relativ viele Spiele drauf. Ja, da ist es wieder dieses Gefühl, hätte ich es gekauft damals. Auch wenn es das Ding jetzt so wie die anderen in der Originalverpackung vergammeln würde.
Ganz genau.
Aber naja, so ist das halt.
60 Spiele sind drauf, ne?
Ja, ist schon was.
Ist schon cool. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr sind als auf der ersten, aber es wird sich wahrscheinlich in etwa die Waage halten, nehme ich mal an.
Was war denn deine erste Mini-Konsole eigentlich, Poldi? Das habe ich vorhin gar nicht mitbekommen. Bei uns war es ja das NES. Bei dir auch, oder? Das habe ich vorhin nicht gehört.
Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich bin mir da wirklich nicht sicher, ob es das NES war oder ob es der C64 Mini war. Ich weiß nicht, wann ist denn der C64 Mini überhaupt rausgekommen? Ja, ich weiß, Vorbereitung, bla 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 bla.
Das ist auch eine gute Frage.
Ja. Wenn es halbwegs zeitgleich war, dann wird es der C64 gewesen sein. Aber na, wahrscheinlich wird es auch das NES gewesen sein, weil diese Mini-Konsolen, die waren ja dann einmal ausverkauft und dann sind sie ja nicht mehr nachgekommen. Wurscht welche. Ich glaube, beim NES oder Super NES, da hat es dann noch eine Tranche gegeben. Aber das war's. C64 Mini ist wieder eine andere Sache. Der hat sich halt nicht so gut verkauft wie die NES-Dinger, aber...
April 18 kam der raus.
Also da dachte ich mal, wow, geil, ein C64-Nachbau. Und dann aber mit diesem Mini und der Tastatur, die man nutzen kommt. Und da dachte ich mir schon, oh nee, was soll denn der Scheiß? Ne? Und dann klar, Tastatur anschließen, USB oder so. Aber das hat mir schon gerade gar nicht gefallen von dem Formfaktor. Und umso glücklicher war ich dann, als der Maxi rauskam. Ich zähle den jetzt auch einfach mal mit in die Mini-Konsolen mit rein.
Ja.
Weil der ja 1:1 dann von der Größe so etwa gleich war. Tastatur konnte man halt benutzen.
Das ist ja den, genau das Konzept, genau.
Den hatte ich mir dann auch direkt, als ich ihn gesehen habe, gekauft. Und den habe ich auch noch bis heute behalten. Da auch ab und zu mal das ein oder andere, da liegt da auch noch immer drauf.
Ja, der C64 Maxi, den sehe ich. Der steht da unten in einem Fach und ist, glaube ich, ein einziges Mal eingeschalten worden bis jetzt.
Oh.
Und das war's. Das ist auch wieder so ein, das muss ich haben, weil Commodore 64, das reicht bei mir schon. Es muss nur Commodore draufstehen. Ich hatte auch mal einen Aktenvernichter von Commodore. Ja, wobei diesen C64 Mini in Schwarz, da habe ich widerstanden. Bis jetzt. Schauen wir mal, ob er irgendwann einmal günstiger wird. Weil der C64 Mini, der ist ja ziemlich im Preis gefallen.
Ja, der lag, glaube ich, wie Blei im Regal.
Ja. Irgendwann hat er gleich 50 Euro kostet.
Genau, da hatte ich ihn auch irgendwann mal im Urlaub gesehen, für, ich glaube sogar unter 50 Euro in so einem Spielwarenhandel. Aber selbst da dachte ich mal, nee, ich habe da null Verwendung dafür. Und ich weiß wirklich, ich hätte keinerlei Anwendungsszenario gefunden, wo ich gesagt hätte, boah, geil, ich spiele jetzt was auf den C64 Mini.
Zwei Dinge waren da blöd oder eigentlich sogar drei. Also das eine war ganz generell, da bin ich voll bei dir, eine Tastatur, die halt nur Dekoration ist, das ist bei einem Computer halt einfach blöd. Bei einer Konsole, da stört mich das ja überhaupt nicht, wenn die halt so aussieht wie eine normale Konsole, nur halt kleiner. Aber wenn der Computer eine Tastatur hat und die funktioniert nicht, das ist halt doof. Also die Spiele, die drauf sind, die sind dann ja auch so, dass man die mit einem Joystick spielen kann. Aber man kann ja auch immer selber mit einem USB-Stick eigene Spiele hinzufügen. Und dann gibt es ja nun mal einfach auch viele, die eine Tastatur brauchen. Mhm. Und dann kannst du mit dem Joystick eine virtuelle Tastatur einblenden, aber das ist blöd. Nee. Das ist okay, wenn du einfach mal nur auf F7 oder so drücken musst. Aber wenn du jetzt irgendwas eintippen musst, das macht keinen Spaß.
Gerade bei Rollenspielen oder so.
Ja, genau.
C64, das war bei mir ja eine große Rollenspielzeit damals. Hier, wie gesagt, Dunkle Dimension, Bard's Tale und so. Das kannst du knicken. Das brauchst du Tastatur.
Genau, das funktioniert ja nicht. Und du kannst zwar auch eine USB-Tastatur anschließen, aber dann bin ich halt auch irgendwie so, dass ich denke, naja, das kannst du jetzt am Emulator, am PC, auf dem Laptop genauso eigentlich noch viel bequemer spielen. Genau. Deswegen finde ich auch bei Computern, finde ich diese Mini-Varianten mit einer nicht funktionierenden Tastatur eigentlich blöd. Der Amiga 500 Mini ist deswegen auch für mich ziemlich uninteressant eigentlich. Ja. Da fehlt einfach was. Nee, der macht ja keinen Spaß.
Den hatte ich mal wiederum dann aber gekauft. Ne, den habe ich auch noch oben stehen, auch den benutze ich ab und zu, weil den habe ich mir nur aus dem Grund gekauft, weil die meisten Amiga-Emulatoren, das ist alles ein Riesengefrickel, dass das wirklich richtig rund läuft. Ne? Und du brauchst ja auch dann halt die Kickrom, die hatte ich mir offiziell auch mal gekauft. Da gab es mal solche Pakete von, ich weiß gar nicht, wie die hießen.
Amiga Forever.
Ja, genau, Amiga Forever, genau, hatte ich mal gekauft. Da sind ja alle möglichen Kickroms dabei. Da dachte ich mir, okay, ja, ist zwar auch blöd mit Tastatur und hin und her, auch da, ne, musste man Tastatur anspielen bei den meisten Sachen, anschließen bei den meisten Sachen, aber gerade weil das so rund dann aber lief, ne, man ja dann konnte mit der, ich glaube, zweiten oder dritten Firmware-Update, konnte ja richtig gut dann auch mit diesen LHA-Packages und so umgehen. Da hat er wieder eine Daseinsberechtigung für mich gehabt, ne, weil es einfach wirklich einfacher war, dann die Sachen zu emulieren und die auch allesamt recht gut drauf gelaufen sind. Ne. Aber ich werde mal jetzt, auch wenn ich den habe, da würde ich mir jetzt zum Beispiel dann keinen Maxi mehr kaufen, weil ja, sieht zwar cool aus oder so, aber das kann ich dann wiederum alles mit dem 500 Mini ja auch machen, auch wenn dann die Tastatur halt angeschlossen wird. Aber das ist für mich dann nur ein besserer Amiga-Emulator gewesen. Versuchung war da, aber nee, den Maxi werde ich mal dann nicht holen.
Ist mir zu teuer.
Das ist die andere Sache, ja.
Mir auch. Man muss ja sehen, das ist eigentlich nur ein schöner Emulator und ansonsten nichts. Und der kostet 190 Euro. Diese anderen Konsolen, die wir jetzt so hatten, auch der C64 Maxi oder so, ich glaube, den gab es damals für 100, 120, ich glaube für 100 Euro. 190 ist schon echt arg viel. Wobei man sagen muss, also das ist ja der A1200, der ist ja angekündigt, das dauert noch eine ganze Weile, der soll im Sommer 26 kommen und wahrscheinlich, oder vielleicht verzögert er sich auch noch ein bisschen. Der hat schon auch ein paar ganz coole Sachen dabei. A, funktioniert die Tastatur halt, also das ist ja dann wirklich ein 1200er in der Originalgröße. Und da sind ein paar schöne Spiele dabei, unter anderem auch das Siedler 2, was dieses Jahr ja neu released wurde für den Amiga. Turrican 123 ist drauf, also man kriegt da schon auch ein bisschen was geboten.
Das auf jeden Fall, die Auswahl ist top, die drauf ist.
Ganz genau, aber ich finde es halt trotzdem auch für 190 Euro, wie gesagt, relativ teuer. Und was ich jetzt an dem, um nochmal zum C64 zurückzukommen, an dem Amiga 500 Mini doof finde, ist der Joystick, der dabei ist, weil da ist ja ein Gamepad dabei und ich finde, das passt einfach nicht. Also das passt nicht zu meiner Erinnerung. Und jetzt wieder zurück zum C64, das war für mich halt auch der Killer auf dem C64 Mini. Da war ja so ein Competition Pro.
Der war auch bei Maxi dabei und das war Instant Schrott.
Der ist richtig schlecht, genau. Der vom Maxi ist sogar noch besser. Also das ist eine verbesserte Variante, aber der vom Mini, mit dem kann man eigentlich gar nicht vernünftig spielen.
Der vom Maxi war auch, der war auch nichts gewesen. Ich habe da einen normalen Competition Pro USB, hatte ich gekauft irgendwann. Und der fühlt sich wirklich absolut so an wie damals, wie der Originale, aber mit dem Ding, was dabei war, Alter, nee.
Ja, und das Problem ist, der hat ja auch ein paar Spezialtasten. Nicht nur den einen Feuerknopf, sondern auch noch Tasten, damit du halt wieder ins Menü reinkommst und speichern kannst und solche Geschichten. Und deswegen ist es dann halt auch gar nicht so leicht, da ein x-beliebiges Gamepad oder so anzuschließen. Das ist immer das Problem bei dem C64 dann halt gewesen. Und deswegen, also den C64 Mini, den habe ich auch noch hier, aber den werde ich jetzt demnächst verkaufen, gucken, ob ich ihn loswerde, weil...
Kommt drauf an, ja, was du dazu gibst.
Wirklich nur rum, ja genau.
Um wie viel will ich den verkaufen, wenn man den um 50 Euro neu kriegt?
Ja, keine Ahnung, ist mir egal, 20, 30 Euro oder irgendwas, Hauptsache weg, weil er steht halt einfach nur rum und wird nicht benutzt, also es ist... Dass man dafür nichts kriegt, ist schon klar. Aber
ja, schon nee. Schade.
Nee, in dem Fall nicht, weil also bei mir ist es auch so, den C64 Maxi, den finde ich halt toll, weil da funktioniert die Tastatur und ich habe auch mal überlegt, also C64 Maxi und das NES Classic Mini, das sind eigentlich die beiden Mini-Konsolen, die ich also mit Abstand am häufigsten benutzt habe. Ich habe ein paar andere, die ich wahrscheinlich noch nie ausgepackt habe oder zwei, drei Mal irgendwie angeschlossen habe. Den beiden habe ich doch relativ viel gespielt, wobei der C64 Maxi jetzt auch bei mir demnächst irgendwie bei eBay landen wird, weil ich meinen echten alten Commodore 64 mittlerweile auch aus dem Keller geholt habe. Ich habe das schon mal erzählt. Unsere Tochter ist ja vor, oh Gott, was war das, vor anderthalb Jahren oder so ausgezogen. hat jetzt eine eigene Wohnung und ihr altes Kinderzimmer ist jetzt hier, naja, Arbeitszimmer, Gästezimmer und hier ist jetzt halt auch ein bisschen Platz zum Spielen und da steht halt ein alter Fernseher und der Original C64 und deswegen brauche ich den Maxi dann halt eigentlich auch nicht mehr.
Warte nur, bis du den neuen C64 bekommst.
Genau, der kommt ja auch noch, der C64 Ultimate. Ich habe ihn bestellt und ich bin echt ganz...
In Produktion ist er schon.
Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe jetzt eine Nachricht bekommen, dass er irgendwie produziert wurde und jetzt zusammengebaut wird und ich bin mal gespannt, ob das ein schönes Weihnachtsgeschenk wird.
Da war ich auch hart am Überlegen, aber nee.
Also wenn das alles wirklich gut funktioniert und du den noch vor Weihnachten bekommst, bin ich mir sicher, dass du extrem viel Freude mit dem Ding haben wirst.
Also wenn der wirklich so ist wie versprochen, die haben ja jetzt gerade, Commodore hat ja jetzt gerade auch veröffentlicht, dass da wird so eine USB-Kassette mitgeliefert, also ein USB-Stick, der aussieht wie eine Kassette. Mhm,
die sieht richtig geil aus.
Da sind irgendwie 100 Programme drauf, also Spiele, Demos, irgendwas, was ja eigentlich wurscht ist, weil man da sowieso alles Mögliche selber raufschaufelt. Aber ja, ich freue mich da wirklich sehr drauf und hoffe, dass die Qualität passt.
Du kannst mit dem wirklich alles machen. Mhm. Es ist ja, ich habe den Ultimate, nur halt nicht in einem schönen neuen Gehäuse, sondern im alten. Und da ist ja auch eigentlich nur unter Anführungszeichen der Ultimate drinnen. Mhm. Und was du da alles umstellen, einstellen, was auch immer kannst, du kannst ja die Original-Hardware anstecken, du kannst aber auch einen USB-Stick anstecken.
Ja.
Auch im Gehäuse, damit man die USB-Stick von außen nicht sieht, damit das eben noch, damit die Ästhetik passt. Du kannst die CPU übertakten. Da habe ich hier die Videos gepostet. Hard Driving in Originalgeschwindigkeit und in dreifacher Geschwindigkeit auf 3 MHz übertaktet. Du kannst die SID-Emulation umstellen. Du kannst allerdings auch echte SID-Chips nachrüsten, damit du wirklich den echten C64-Sound hast, was ich übrigens empfehlen würde. Besonders wenn man einen C64 hat, mal reinschauen. Vielleicht ist der SID-Chip nur gesteckt, wie bei vielen C64. Hm. Den kann man dann ganz einfach raushebeln und einsetzen. Da kann man nichts kaputt machen, wenn man sich halbwegs geschickt anstellt. Und das ist wirklich ein halbwegs. Da muss man nicht viel können dazu. Wenn er verlötet ist, ist blöd, aber ich glaube, die sind meistens, oder sind die sogar immer gesockelt? Keine Ahnung. Aber es ist halt, echter SID-Sound ist was anderes als Emulation, egal wie gut sie ist. Mit dem Mini habe ich, das ist eine der Mini-Konsolen, da habe ich wirklich viel herumgespielt. Da habe ich auch den Joystick umgebaut, weil er einfach scheiße war. Ja. Mit dem kann man nicht spielen. China-Schrott ist besser als dieses Ding. Da habe ich gefunden ein Gamepad, das ich da als Bauteil genommen habe und habe mir aus der Platine des Gamepads und dem Joystick einen Adapter gebastelt, dass ich original C64 Joysticks an den C64 Mini anstecken kann, über den Joystick. Also da hatte der Joystick hatte dann 2 Buchsen und einen USB-Anschluss, denn ich glaube sogar 2 USB-Anschlüsse, einmal für eine Tastatur und einmal für einen USB-Stick. Also das war so ein All-in-One-Ding, damit das irgendeinen Sinn hat. Ich habe das kürzlich wieder verwendet, jene Kabel dürfte drinnen gebrochen sein, es geht leider nur ein Port, aber so viel spiele ich mit dem Ding eh nicht. Was ich nicht wirklich oft verwendet habe von den Mini-Computern, ist alles andere. Das ist der Amiga, schön hergerichtet, damit man schön damit spielen kann, habe ich 2-mal gespielt und das war's. Der Atari 400 XL, der mich strafend ansieht, einmal kurz probiert, aber funktioniert, das war's.
Mhm.
Den ZX Spectrum oder ist nur der Spectrum, ich glaube ZX Spectrum, Dito, wirklich, ich muss aber sagen, der ist echt schön gearbeitet. Das ist ja auch nicht, das ist eigentlich auch kein Mini, es müsste eigentlich ein Maxi sein, weil der Spectrum, der ZX Spectrum, der war ja nicht groß, diese Tastatur.
Ich glaube, der ist 1:1, ja.
Genau, der hat genau die gleiche Größe mit dieser tollen Gummitastatur. Ich weiß nicht, wie man damit damals Programme abtippen konnte. Das ist ein Horror, mit dem Ding zu tippen, aber so war das halt. Das ist so. Das ist nicht, weil die neue Version kacke ist, sondern das war so. Die Qualität ist nämlich wirklich gut von dem Ding. Also das ist kein billiges Plastikschrott-Ding, sondern die Qualität von dem The Spectrum, muss ich sagen, ist 1A, bringt aber nichts, wenn man trotzdem das Ding nur ein einziges Mal, oder nein, den habe ich glaube ich sogar 2-mal eingeschalten. Ja, und das auf Rang, keine Ahnung, was für ein Platz sind wir denn jetzt, dann 4 der Sachen, die ich wenig eingeschalten habe, war die PlayStation Classic Mini. Habt ihr die?
Ja.
Mich gar nicht gereizt, weil ich halt nie eine PlayStation 1 hatte.
Gibt's ganz billig.
Und ich fand, dass die Spiele auch gerade aus der Ära ist mit die, die am schlechtesten gealtert sind, so rein von der Optik her.
Das stimmt. Es gibt Spiele, die sind gut. Da ist das mit den Altern halb so schlimm. Oder man findet es halb so schlimm, weil man es früher gespielt hat. Das ist halt bei vielen alten Sachen so. Die Frage ist nur, sind diese Spiele auch drauf? Wobei, man kann sie ja nachrüsten. Aber die Leute, die die PlayStation Classic Mini kennen und sich jetzt einmal kurz vor Augen halten, man schaltet den Fernseher ein, man schaltet das Gerät ein und dann sieht man dieses ekelhafte Menü. Die PlayStation Classic Mini hat von allen Mini-Konsolen das mit Abstand hässlichste Menü, das es gibt. Wirklich, es ist, ich weiß schon, von der Optik ist das irgendwie angelehnt, das Original, aber nein, nein, wirklich ja. Augenkrebs davon, das ist wirklich wahr.
Es ist ja auch nicht nur die Optik. Das ist wirklich so, ich glaube, das ist die schlechteste Mini-Konsole, die veröffentlicht wurde. Also da hat Sony auch richtig Ärger, also richtig schlechte Kritiken für bekommen. Auch die ganze Emulation läuft ja nicht. Also das ruckelt irgendwie alles, das läuft wirklich nicht gut. Ich weiß noch, dass da Final Fantasy VII drauf war. Das war für mich natürlich eine super Sache, weil das ist so eins meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation. Natürlich auch nicht so super gealtert halt mit der Grafik.
Nein,
und so,
überhaupt nicht.
Aber es ist, also ich mag es immer noch und das ist drauf, das ist schon fast ein Grund. Aber nee, bei mir war es damals so, ich wollte die PlayStation Mini nicht haben, weil die wirklich in allen Tests vernichtet wurde. Ich habe alle gesagt, das ist total schlecht, das ruckelt, das funktioniert nicht gut. Und irgendwann war ich dann mal bei einem GameStop, bin an einem GameStop vorbeigekommen, damals gab es die ja auch noch. Und da haben sie die für 25 Euro rausgeschmissen. Und ja, 25 Euro für diesen PlayStation-Nachbau inklusive 2 Controller. Da habe ich gedacht, komm, also für den Preis musst du sie jetzt doch mitnehmen. Ich habe sie 2 oder 3 Mal angeschlossen, aber ich sag mal, alleine für die Controller hat es sich schon gelohnt. Das ist ja auch ein ganz normaler USB-Controller halt in dem PlayStation-Design von der PlayStation 1. Und die sind auch gut. Und was du gesagt hast, man kann die natürlich auch ja hacken und dann halt selber Spiele draufpacken. Und da habe ich mir mal so einen chinesischen Stick bestellt, der die Konsole halt praktisch aufgemacht hat. Und da war auch ein anderer Emulator drauf und dann lief das auf einmal deutlich besser als vorher.
Das finde ich ja immer peinlich, ne? Wenn so Sachen besser laufen wie vom Hersteller.
Wie schlampig, wie schlecht Sony da halt gearbeitet hat mit dem Ding. Das war total lieblos. Oh, wir machen mal ein bisschen Kohle, wir springen mal auf diesen Mini-Konsolenzug auf. Beschäftigen wollen wir uns nicht wirklich mit, wir wollen nur Geld verdienen. Und dann haben die da sowas Halbfertiges rausgerotzt. Das war wirklich enttäuschend, ja.
Da waren die Kabel ja, glaube ich, auch so kurz von den Controllern, oder?
Ja, ich glaube, die waren auch sehr kurz, genau. Die habe ich mir wirklich auch nur gekauft, weil das Ding rausgeschmissen wurde. Wie gesagt, für 25 Euro habe ich gedacht, scheiß drauf, nimm's mit. Aber ich habe sie auch trotz des USB-Sticks, mit dem ich jetzt alle möglichen Spiele aufpacken könnte, 2 oder 3 Mal eingeschaltet.
Ja, nein, also es ist auch, ich habe es zu Weihnachten bekommen und sieht schick aus, wenn man sie ausstellt. Aber zum Spielen, ja, wie du schon sagst, viel Liebe ist da nicht reingeflossen. Weil ich mag das ja bei Minikonsolen, wenn so Details verbaut sind. Das ist mir sehr positiv aufgefallen bei Mega Drive Mini. Es ist eigentlich komplett banal, aber der Cartridge-Slot, der hat ja dieses Cover, sage ich jetzt mal, diese Klappen, die automatisch aufgehen, wenn man einen Cartridge reinsteckt.
Mhm.
Und die funktionieren. Ich meine, das Slot nicht. Ganz klar, ist ja eine Minikonsole.
Mhm.
Aber das Ding gibt nach. Ich glaube, bei Mega Drive war das so. Oder war das beim Nintendo? Nee, es war beim Mega Drive. Leider findet man das bei vielen Minikonsolen eher weniger. Da muss man sich dann halt selbst helfen. Es gibt zum Beispiel, das gibt es auf Thingiverse, für alle, die einen 3D-Drucker haben, ich glaube, es ist ein Drittel einer 3,5 Zoll Diskette. Den Teil kann man dann in die Nut stecken des A500 Mini, die das Diskettenlaufwerk andeutet. Und das sieht dann so aus, als würde die Diskette ein klein wenig rausschauen, wie es halt beim Amiga so üblich war. Da hat man meistens eine Diskette drin lassen im Laufwerk und die dann halt reingeschoben, wenn man dann spielen wollte. Oder beim C64 Mini, Da habe ich ausgedruckt im Kleinformat ein Cartridge-Cover, also eben für diese Cartridges, die man rechts hinten ansteckt. Da war nämlich der HDMI-Anschluss. Der hat den HDMI-Anschluss ganz einfach umschlossen. Der hat dann ausgeschaut wie ein Final Cartridge 3. Ist dann auch irgendwann einmal kaputt gegangen, weil das mit den 3D-Drucken, mit dem Kunststoff ein bisschen entklumpert war. Aber da war ich dann zu faul, dass ich es nochmal ausdrucke. Mittlerweile ist leider so, dass die Mini-Konsolen wieder zurückgewandert sind in ihre Originalverpackung und jetzt dastehen oder verräumt sind. Also teilweise sehe ich genau drauf. Ich sehe da zum Beispiel die Verpackung vom 400XL, darüber ist die Verpackung vom Amiga, darunter ist auch eine, das kann ich mit der Brille nur nicht lesen. Und im Schrank sind dann noch die anderen Mini-Konsolen verstaut. Das Einzige, was wir jetzt, es sind nicht mal Mini-Konsolen, aber ich sage jetzt einmal so Revival-Konsolen, will ich es mal nennen, ist der C64 Maxi im Fach und sind die zwei Game & Watch-Dinger von Nintendo. Die habe ich im Regal noch ausgestellt, weil die Nähe nehmen auch keinen Platz weg. Aber das war's. Da ist jetzt nur mehr das Haben-Wollen-Gefühl, das teilweise sehr hartnäckig ist.
Also es gibt ein paar Sachen, diesen Atari 400, ne, der hat mich ja irgendwo auch gereizt, weil du halt da auch keine Probleme mit der Emulation und so drauf hast, gerade von den 800er Sachen und so. Und den wollte ich mir ja damals kaufen im Urlaub, hatten sie ja dann nicht, weil der zwei Tage später erst rausgekommen ist und da hatte ich mir ja damals die Evercade gekauft stattdessen. Und ich muss jetzt auch sagen, dank der Evercade, da sind ja so viele Sachen drauf, die decken da so viel ab. Ich habe da gar keine große Muße mehr. Aber was mich noch tierisch reizen würde, wenn der denn irgendwann mal rauskäme, und das ist von Revive Machines, der RM800X. Das ist nämlich auch ein Nachbau vom Atari 800XL. Der hat dann aber auch die normalen 9-Pol-Anschlüsse, hat USB-Anschlüsse, hat den ganz normalen Parallelbus-Anschluss für externe Geräte, den klassischen Monitor-Anschluss, also quasi ähnlich wie bei dem C64 Ultimate und so. Du kannst komplett eine Original-Hardware anschließen, aber auch neue. Der ist schon ewig angekündigt, aber der ist immer noch nicht raus. Ich bin auch am Zweifeln, ob der jemals so rauskommen wird. Aber bei dem würde ich schwach werden.
Ich habe gelogen. Ich habe noch eine Konsole offen und das ist der Atari 2600 Plus. Da habe ich bis jetzt widerstanden, mir den 7800 Plus zu kaufen, weil es ist so eine magische Grenze noch nicht unterschritten worden vom Preis her. Schwierig wird es für mich jetzt möglicherweise mit dem Vectrex, wobei gar so schwierig auch nicht, weil Preis. Aber jetzt kommt ja auch der neue Intellivision raus von Atari, was ja lustig ist, weil Atari und Mattel, das waren ja Konkurrenten, das waren ja die ersten Konsolenkriege.
Naja, wie man in dem Trailer so geil sieht, ne? Aber der reizt mich gar nicht, weil ich finde die Spiele, also ich finde die ganzen Intellivision-Spiele.
Die Spiele sind scheiße.
Nicht gut, ne? Da ist ein, zwei Stück sind dabei, die könnte man noch so ein bisschen ab und zu mal daddeln und spielen. Das eine ist diese, wie heißt das, mit Dark Castle, ich weiß nicht, wo man auch in so einem Wald zu so einem Schloss gehen muss. Das hat einen coolen Soundtrack gehabt, ist auch auf einer von den Evercade-Sammlungen drauf. Das fand ich noch ganz cool, aber der Rest, nee, ich weiß nicht. Und auch mit den Controllern. Das sieht vielleicht schön aus, würde ich mir aber seinen Lebtag nicht kaufen.
Ja, aber gerade die Controller, die reizen mich halt. Also ich finde halt hier, genau wie bei dem Vectrex, wenn die Hardware irgendwie was Besonderes ist, dann macht mir das auch noch immer viel Spaß, über so ein Ding halt nachzudenken. Also der Controller von dem Intellivision sieht ja so ein bisschen aus wie früher so ein Tastentelefon mit so einem Wahlfeld irgendwie. Das ist ja irgendwie ganz seltsam, wenn man den noch nie gesehen hat. Und das ist was du mit so einem 8-Bit-Do-USB-Controller ja einfach nicht hinkriegst, ne?
Klar. Nur dann, es muss dann auch passendes Spiel dazu sein. Wie gesagt, die Auswahl ist halt so.
Ich habe keine Ahnung. Also Intellivision habe ich nie gehabt. Weiß ich nicht, wie viele Spiele da heute noch Spaß machen. Ich habe gesehen, da ist ein Boulder Dash drauf. Das ist vielleicht dann auch ganz witzig. Aber ja, ich sag mal so, ich spiele ja Atari 2600 Spiele auch immer noch sehr gerne. Und die sind ja auch wirklich schon steinstein alt.
Ja, die sind mega gut.
Allerdings habe ich da natürlich auch persönliche Kindheitserinnerungen, die mir bei dem Intellivision halt komplett fehlen. Aber ja, wie gesagt, die Hardware, die macht es halt hier irgendwie interessant. Und bei dem Vectrex Mini, da bin ich jetzt doch ein bisschen weiter weg. Aber das ist halt auch eigentlich genau der gleiche Punkt. Das ist eben von der Hardware auch was Besonderes. Weil ansonsten, also du kannst ja immer dich fragen, ja, warum brauche ich das eigentlich, wenn ich mir für viel weniger Geld einen Raspberry Pi zusammenbasteln kann mit irgendeiner Emulationssoftware mit 1000 Emulatoren und 5000 Spielen. Klar, das ist dann alles nicht lizenziert, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich sag mal, technisch kann so ein Raspberry Pi ja viel mehr und kostet viel weniger. Das geht halt, also gerade bei diesen Sachen, wo die Hardware das Besondere ist, der Vectrex oder der Intellivision, da funktioniert es dann halt nicht so einfach. Und die Sachen, die reizen mich schon noch.
Es ist sowieso, es ist auf Original-Hardware, es fühlt sich alles einfach anders an. Und das ist auch nicht nur Einbildung, das ist einfach so. Ich bin ja jetzt momentan, ich fahre ja so auf die PS2 ab. Ne? Und wie gesagt, ich habe mir ja so viele Spiele jetzt in letzter Zeit abgekauft. Und ich liebe das momentan wirklich auf der Couch zu sitzen, die PS2 anzumachen, das Intro, alles, was dann kommt. Jetzt fühlt sich einfach besser an. Das ist wirklich ein Stück Geschichte dann wieder. Ne? Die ist ja jetzt nicht so uralt. Ja, ich muss sagen, das ist für mich jetzt so wirklich die perfekte Retro-Konsole im Moment, weil die Spiele sind nicht so schlecht gealtert wie bei der PS1. Es ist momentan so eine Nische, zumindest Stand jetzt. Du bekommst die Spiele unheimlich günstig.
Ja, ja.
Weil im Moment die PS2, finde ich, so ziemlich unterm Radar ist. Und ja, das ist eine wahnsinnige Auswahl, ne?
Ja, ich meine, ist noch nicht so uralt, ist gut, ja, die ist 2000 erschienen.
Ja, aber jetzt vergleich das mal bitte mit dem Atari 2600.
Ich, ja, ja. Aber wie du schon richtig sagst, die Spiele sind leistbar. Die kriegst du teilweise echt günstig. Es gibt manche, die sind teurer. Da habe ich ein Glück gehabt. Ich habe mir damals Dark Cloud und Dark Chronicle gekauft, als sie noch keine 50 Euro kosten, oder kosten die jetzt mittlerweile schon mehr, keine Ahnung. Weil um den Preis würde ich mir nie ein PS2-Spiel kaufen. Aber den Rest bekommst du um, keine Ahnung, 5 Euro, 10 Euro kriegt man schon ein PS2-Spiel, je nachdem, was für ein Spiel das ist.
Stellenweise für 4, 5 Euro auch mal. Also das ist wirklich Wahnsinn. Auch jetzt für das Blood Omen 2 hat ich, glaube ich, 7 Euro hingelegt oder so. Ja, der teuerste war jetzt wirklich noch dieses Champions of Norad. Das hat mich, glaube ich, 20 gekostet. Und dachte ich mir, ah, da hat drauf geschissen, nehmen wir jetzt mal mit.
Das habe ich damals gern gespielt. Das habe ich mit meiner Frau gespielt, im Koop.
Hm.
Im zweiten Teil auch, Return to Arms.
Das ist schon echt cool. Ich meine, generell ist es ja sowieso, also auch PS2 oder wenn du heute auch mal guckst, PS3-Spiele, die kosten auch größtenteils gar nichts. Also da kriegst du ganz viele tolle Sachen für unter 10 Euro. Also eigentlich müsste man da jetzt schon anfangen, sich dann seine Retro-Bibliothek irgendwie zusammenzubasteln, die man dann in 10, 20 Jahren irgendwie spielt. Weil jetzt kriegst du das ganze Zeug wirklich noch hinterhergeworfen. Gerade wenn du eine Spielesammlung holst oder sowas, da zahlst du dann 30, 40 Euro und kriegst einen riesen Stapel Spiele oder so. Das geht schon. Das wird wahrscheinlich dann auch in 20 Jahren anders sein. Aber ja, aber was du eben gesagt hast, dieses Gefühl, auf der Original-Hardware zu spielen, also das stimmt, das habe ich halt auch. Das ist was Besonderes, das ist was anderes. Allerdings muss ich sagen, kann ich das eigentlich auch noch ziemlich gut nachempfinden bei diesen Mini-Konsolen, obwohl das ja letztlich auch einfach nur schicke Emulatoren sind. Das ist ja auch nicht echt. Aber ich merke halt, also das NES Classic Mini zum Beispiel mit diesem wirklich original nachgebauten NES-Controller ist für mich was anderes, als wenn ich das irgendwie am Laptop oder halt an einem Raspberry Pi spiele. Mir macht das echt noch mehr Spaß.
Das ist aber, glaube ich, auch, weil die Controller einfach sich so original anfühlen.
Mhm.
Weil die waren ja mega wertig gewesen.
Ja.
Ja, allerdings fehlt eine wichtige Sache, das Einlegen des Cartridges.
Mhm. Das stimmt.
Das ist halt, wobei, ich meine, Chris, du wirst es dann sehen, wenn der Ultimate kommt. Der Unterschied zwischen dem Maxi und dem Ultimate, das ist noch einmal ein Level höher. Das ist schon so nah am Original.
Ja, kann ich mal vorstellen.
Der Original C64 ist nur noch relativ selten aktiv für mich seitdem.
Ja, ich werde es sehen. Also momentan liegt natürlich auch dann daran, dass er jetzt gerade aufgebaut ist, spiele ich mit dem C64 echt, wenn ich mal Zeit habe, mal irgendwas zu spielen, relativ oft. Also dann wird es wirklich der. Aber ich glaube auch, wenn der Ultimate hier ist, dann wird er wahrscheinlich wieder eingepackt.
Ja, nee, also wenn du den Ultimate hast und wenn auch noch vielleicht dann ein SID-Chip verbaut ist, du brauchst den alten dann eigentlich auch gar nicht mehr, weil du kannst ja auch am Ultimate dein Floppy-Laufwerk anstecken.
Ja, genau. Das ist es ja. Das ist ja alles kombiniert. Du kannst die alten Anschlusskabel nehmen, du kannst aber auch ein HDMI-Kabel nehmen, du kannst den alten Joystick nehmen, also alles, was ich habe. Ich glaube, meine Datasette kann ich da auch anschließen, ne?
Ja. Alles.
Das ist geil.
Aber hey, wir kriegen keine Werbung von denen und kein Gratis-Exemplar. Also nee, jetzt reden wir nicht mehr über den Ultimate.
Nee, leider nicht. Ich muss den auch zum vollen Preis bezahlen. Aber ich wollte mal fragen, habt ihr eigentlich mal durchgezählt, wie viele Mini-Konsolen ihr so besitzt?
Ja, bei mir war es ja überschaubar. Also ich habe nur den Amiga 500 Mini. Dann, wie gesagt, den C64 Maxi zähle ich jetzt mal einfach mit dazu. Und dann habe ich halt noch diesen Nachbau von AdGames vom Sega Mega Drive. Aber das war an Minikonsolen eigentlich schon. Die PS2 Slim zählt ja eigentlich auch als Minikonsole. Ist ja Mini, ne? Nee, aber das war's. Ne? Mehr habe ich da gar nicht.
Also bei mir ist es der C64 Mini, der C64 Maxi, der Atari 500 Mini. Der Amiga 500 Mini. Atari 400 XL Mini, Atari 2600 Plus, die PlayStation Classic Mini, NES Mini, SNES Mini.
Oh, da kommt aber auch schon einiges zusammen.
Mhm. Zählen die Game & Watch-Dinger auch dazu?
Mhm. Wo, gute Frage.
Okay, dann zählen wir es nicht dazu, dann schaut es nicht so schlimm aus. Ich glaube, ich habe jetzt, der Michi hat auch diese Flashback-Dinger dazu zählt. Ich habe nämlich auch diesen Sega Mega Drive von AdGames und habe den Atari Flashback. Kern kann ich auch auf 10. Verdammt. Ich hätte gehofft, ich bin noch einstellig. Und wahrscheinlich habe ich auch noch irgendwas vergessen. Fürchte ich. Ja, aber 10 reicht auch schon. Das sollte ich. Ich mache die Finger auch schon mal weg, dann sehe ich es zumindest nicht. Und mit dir, Chris?
Ja, ich habe heute mal überlegt, wie viele das so sind. Und ich hab gedacht, ja, wahrscheinlich kommst du auch auf 10 oder so. Und dann habe ich mal aufgeschrieben und ich bin auf 17 gekommen und war dann selber erschreckt.
So viele Systeme gibt es gar nicht, behaupte ich.
Nee, teilweise habe ich es ja auch doppelt.
Ja,
also ich bin,
dann zähl nochmal auf.
Ich muss sagen, in der Zeit, als die ganzen Minikonsolen so wirklich Hochkonjunktur hatten, das war ja auch so die blöde Corona-Zeit, will ja auch keiner mehr hören, aber das war wirklich so eine Phase, wo ich, also ich sag mal, mein Job war damals immer sicher, ich habe da immer mein Geld verdient, aber man konnte nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Ich habe hier zu Hause gehockt, ich war frustriert und das war dann auch so die Zeit, wo ich dann wirklich selber auch wieder mit dem Retro-Gaming mich viel intensiver beschäftigt habe als vorher und da habe ich dann wirklich auch echt zu viel gekauft und diese ganzen Minikonsolen, da war ich sehr anfällig. Also ich fange mal an, ich habe mir das NES Classic Mini gekauft, genau. Dann habe ich irgendwann gelesen, dass man das auch hacken kann und da halt dann auch eigene Spiele drauf machen kann, dass das auch gar nicht so schwer ist. Und dann habe ich gedacht, das wäre ja eigentlich auch cool. Kaufst du dir mal noch eins und das eine lässt du im Original und das andere wird halt modifiziert. Dann waren das schon mal zwei. Dann habe ich irgendwann gesehen, wie gesagt, damals waren die auch wirklich billig, dass es ja das NES Classic Mini in der japanischen Version, also das Famicom Mini auch gibt. Das habe ich mir dann auch, also wirklich auch nur für 30, 40 Euro, glaube ich, oder so, aber irgendwie nochmal zugelegt. Also die japanische Version, die habe ich auch. Und, weil drei reichen ja noch nicht, dann gab es noch eine Jubiläums-Edition, die nur in Japan rausgekommen ist, die Shonen Jump Gold 50 Jubiläums-Edition. Das ist so, wenn man das mal googelt, so eine ganz quietschbunte Manga-Verpackung. Das sieht total irre aus. Das habe ich einmal angeschlossen und habe festgestellt, dass ich die ganzen Spiele so überhaupt nicht verstehe. Das ist irgendwie ganz komisch, was da drauf ist. Aber alleine, weil die Verpackung so toll aussah, musste ich mir das Ding halt auch noch kaufen. Ja, das sind also 4 NES Classic Minis in verschiedenen Versionen. Dann habe ich ein SNES Mini, was ich auch wirklich super finde. Ich habe einen Atari Flashback, da gibt es diverse Versionen und die Flashback X, also die 10. Edition ist es, glaube ich, die habe ich mir dann irgendwann auch mal gekauft, allerdings auch, weil die schick aussieht, die sieht halt aus wie diese alte Atari Holzkonsole und die hat sich auch ganz schlecht verkauft, die ist auch qualitativ nicht so toll, aber diese Flashback X, die war ganz witzig, weil da waren Joysticks dabei, da waren Pedal dabei, da war auch eine ganz gute Spielesammlung dabei, naja, das Ding habe ich jedenfalls auch. Dann beim Atari, der Atari 2600 Plus, der steht hier halt auch rum und den würde ich sogar relativ oft benutzen, wenn ich halt nicht noch ein Original Atari hätte. Ich habe noch einen Atari 7800. Da hat mir ein Kumpel auch mal letztens so ein AV-Mod dran gebastelt. Jetzt kann ich das also auch ohne dieses blöde Antennenkabel anschließen und dann spiele ich halt doch eigentlich lieber damit. Aber der Atari 2600 Plus ist auch echt ganz gut geworden. Mittlerweile gibt es da auch Firmware-Updates, die das noch ein bisschen verbessern. Und endlich sind die auch leicht zu installieren. Das war vorher irgendwie relativ umständlich, aber da hat sich Atari jetzt auch so langsam mal eine Version überlegt, die man wirklich am PC runterlädt und dann wird die per Knopfdruck installiert und dann war es das. Ja, ich habe einen C64 Mini, ich habe einen C64 Maxi und dann habe ich noch den The Vic 20 Maxi. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der,
oh, schön, den habe ich leider nicht.
Den habe ich auch, der kam auch irgendwann raus. Und es ist völliger Quatsch eigentlich, dass ich mir den auch gekauft habe, weil eigentlich ist das nichts anderes als der C64 Maxi, nur halt in einem anderen Design. Also halt mit diesen hellen F-Tasten, so ein noch hellerer Brotkasten ist das. Der Joystick sieht ein bisschen anders aus, der sieht auch ganz cool aus. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe das Ding einmal ausgepackt und mir angeguckt. Ich habe ihn, glaube ich, sogar noch nie angeschlossen. Du kannst da auch den C64-Modus drauf starten und was anderes machst du damit ja eigentlich normalerweise auch nicht. Also ich glaube, hardwaretechnisch ist das sogar identisch mit dem C64 Maxi. Der muss jetzt auch mal weg, weil es ist Quatsch. Naja. Ja, Mega Drive 1, Mega Drive 2, habe ich gesagt, habe ich mir direkt in Japan vorbestellt, als es den in Europa offiziell noch nicht gab, als er noch nicht angekündigt war und mir dann die europäische Variante auch geholt. Gleich mit dem PC, mit der PC Engine Mini. Die PC Engine Mini gab es auch in Japan. Die habe ich mir dann auch von Amazon Japan bestellt. Da ärgere ich mich übrigens immer noch, dass ich die europäische Variante nicht auch noch gekauft habe. Die ist mittlerweile ausverkauft und sehr teuer. Aber das ist auch eine echt schöne Mini-Konsole. Das Witzige ist, dass man das Menü sogar auf Deutsch stellen kann. Allerdings sind natürlich die Spiele dann halt, ja, so wie sie halt damals in Japan rausgekommen sind, auf Japanisch drauf. Aber da sind ja auch Shooter und sowas. Das kann man schon gut spielen und das ist auch eine der besten Mini-Konsolen, so von der Qualität. Das ist richtig gut. Dann der Amiga 500 Mini, der nur rumsteht. Das Atari 400 Mini, das guckt mich ja auch vorwurfsvoll an. Da wollte ich eigentlich auch Mule und so drauf spielen. Hab's auch noch nie so richtig gemacht. Ja, die PlayStation Mini. Und ich glaube, das sind alle gewesen. Also es ist wirklich unglaublich viel. Und jetzt in Zukunft, wie gesagt, also bei dem Vectrex, da lasse ich die Finger von, auch wenn ich den interessant finde, aber der ist doch irgendwie arg klein, das muss nicht sein. Intellivision Sprint, da überlege ich noch. Und was ich auch noch ganz interessant finde, ist dieser C64 Black Edition. Habt ihr, weiß nicht, ob ihr von dem auch schon mal gehört habt, das ist ja im Prinzip genau wieder der C64 Mini, den es vorher auch gab, aber halt A in Schwarz und B mit einer anderen Spieleauswahl. Und die Spieleauswahl, die ist wirklich richtig gut. Das sind nämlich keine alten Spiele, sondern das sind Homebrew-Spiele, die halt jetzt so in den letzten 5, 6, 7 Jahren oder so rausgekommen sind. Und da sind ein paar richtig, richtig gute Sachen dabei. Sowas wie Sam's Journey. Da habe ich mal gesagt, das ist so aus meiner Sicht eins der besten Spiele, die jemals, also heute und früher, heute und damals, jemals für ein C64 erschienen sind. Wenn man Bock auf Homebrew-Spiele hat, dann ist das ein super Deal, weil halt die Spieleauswahl toll ist. Was mich da halt ein bisschen abschreckt, ist, dass der Joystick wahrscheinlich auch wieder nicht so richtig toll sein wird. Das ist ja jetzt auch einfach ein schwarzer Competition Pro Nachbau. Ob der qualitativ besser ist als die anderen, weiß ich nicht. Und naja, das Thema mit der Fake-Tastatur und so, das bleibt da dann natürlich auch. Also für 90 € würde ich mir den nicht kaufen, genauso wenig wie ich mir für 100, 180 ist es glaube ich, ne, den Amiga 1200 kaufen würde. Ich habe mir auch das, ich bin jetzt ein bisschen runtergekommen. Ich habe früher wirklich so, ihr habt es ja gehört, so ziemlich jede Mini-Konsole gekauft, die es so gab. Aber den Spectrum habe ich mir auch nicht gekauft, weil ich da keinen Bezug zu habe. Wobei der mich schon auch reizen würde. Also wenn es den irgendwann mal ganz billig gibt, dann kann ich wahrscheinlich auch nicht dran vorbeigehen. Und letztens habe ich ja irgendwo im Discord gesehen, dass es da jetzt auch eine weiße Sonderedition gibt für unfassbar viel Geld. Ich glaube 250 € oder so. Wo ich aber auch gedacht habe, oh, die sieht schon echt süß aus. Die könnte man sich eigentlich auch nochmal hier hinstellen. Da ist dann auch noch ein Drucker und so ein Kram dabei, den man da natürlich auch nicht braucht. Aber also die Sachen habe ich nicht. Und was ich mir auch nicht gekauft habe, ist dieses Atari 7800 Plus, weil das ja von der Hardware im Prinzip eigentlich auch nur der 2600 Plus ist. Da hast du zwar Funkcontroller, die gab es damals dann bei dem alten Atari nicht. Aber die kann man auch extra nachkaufen und dann in dem Atari 2600 Plus anschließen. Ja, da fehlt mir dann irgendwie der Mehrwert. Also wenn man den 2600 Plus hat, dann braucht man die 7800 Plus Variante, glaube ich nicht mehr. Ja, aber ein bisschen hat die Begeisterung da jetzt auch nachgelassen. Und ich muss zugeben, ganz viele von diesen Sachen stehen halt wirklich rum. Wie gesagt, NES und C64, die habe ich echt oft benutzt. Ja, PC Engine Mini habe ich ein paar Mal gespielt, fand die auch total geil, nur da fehlen mir halt auch die Erinnerungen und dann sind halt auch nicht alle Spiele irgendwie toll. Mit dem Mega Drive habe ich 2-3 Mal gespielt, eigentlich auch viel zu wenig, weil das eine super Konsole geworden ist. Ja, ansonsten stehen sie hinter mir im Regal und sehen schick aus.
Ja, siehst du, den ZX Spectrum, den habe ich bei meiner Aufzählung vergessen, sind 11. Oh Gott. Ja, also der Vectrex ist für mich auch weiter weg als der Atari Intellivision Sprint wegen der Größe.
Weißt du das eigentlich? Kann man den Vectrex noch kaufen? Also die Kickstarter, ich habe mal geguckt, die Kickstarter-Kampagne, die war ja erfolgreich. Die haben übrigens, die wollten 110.000 Euro einsammeln und sind bei 1,1 Millionen gelandet. Also haben das verzehnfacht. Aber die Kampagne ist mittlerweile schon ausgelaufen. Ich weiß gar nicht, kann man da jetzt eigentlich, also die Kampagne ist erfolgreich und ist beendet, kann man da jetzt noch über Kickstarter eigentlich dann zuschlagen und das kaufen oder geht das gar nicht mehr? Wisst ihr das? Ich weiß das gar nicht. Wenn so eine Kampagne beendet ist, dann ist vorbei, oder?
Dann ist es, glaube ich, also diese Tranche ist dann im Grunde genommen vorbei. Es kommt sicher noch eine Tranche. Es gab ja die Early Bird Dinger, die hatten schon einen schönen Preis, wo ich vielleicht auch gesagt hätte, da könnte man zuschlagen. Ich habe ihn jetzt so nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass ich den Preis gesehen habe und mir gedacht habe, verdammt. Ich glaube, das waren 100 Euro oder irgend sowas. Es war relativ günstig.
129 Euro.
War das nicht sogar günstiger?
Nee, stimmt, hier ist noch, genau, Vectrex Mini Founders Edition, 99 Euro.
Genau, aber ich glaube, das waren ein paar Minuten, waren die weg.
Und dann gab es noch Early Bird für 129. Ja, dann konntest du ja noch Packages kaufen mit einem Controller mehr und sowas.
Weißen hat es ja auch gegeben oder kommt, oder keine Ahnung.
Der war auch schick.
Ja. Was mich noch stört, ist, wie du gesagt hast, Chris, die Größe. Jetzt gar nicht wegen dem Display, sondern wegen dem Controller. Der Controller beim Vectrex, der ist ja genauso geschrumpft auf 50%. Der ist halt so, ja, für die Leute, die nicht wissen, wie der Controller des Vectrex aussieht. Das ist jetzt kein Gamepad, auch wenn es mehr oder weniger das Format hat, sondern man hat kein Steuerkreuz, sondern einen Mini-Joystick. Und rechts davon gibt es 4 Feuertasten, die nebeneinander angeordnet sind. Wie auf einer Arcade eigentlich, nur ist halt ein Mini-Stick. Und das war damals schon ein Mini-Stick. Also ich hatte mal das Vergnügen und durfte mit einem Vectrex spielen, im Zuge einer Ausstellung. Da ist das gegangen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es vielleicht noch kleiner wäre, könnte das möglicherweise den Spielespaß mindern. Also, ja, was ich mir auch gedacht habe bei dem Ding, wo stelle ich es hin?
Ja, klar. Weil
es ist von der Größe her blöd. Ich kann es in keiner meiner Regale stellen, in die ich sonst normalerweise die Dinge ausstelle, weil dafür ist das Teil zu hoch. Und in anderen Regalen, zumindest bei mir, wird das Ding dann fast verloren aussehen. Und dann kaufe ich mir wieder so ein teures Ding und stelle es nur aus. Das ist ja genauso blöd. Beim Intellivision-Teil, da spielt die Komponente mit, dass die Controller so außergewöhnlich sind. Und das auch, weil diese Controller, die haben ja diese Direction-Discs und kein Steuerkreuz und haben eine Telefontastatur, über die man diese Folien schiebt. Und es sind auch diese Folien dabei. Und das finde ich schon ziemlich cool.
Ja, das finde ich auch.
Ich bin mir zwar sehr sicher, ich würde das Ding dreimal einschalten. Nein, vielleicht sogar schon bis zu 5-mal, bis es dann herumsteht und auch noch ziemlich sperrig ist, weil es keine Minikonsole ist. Aber am ehesten würde ich mir noch die kaufen, wobei wahrscheinlich nicht einmal das, außer es ist so ein Teil wie der 64 Mini oder noch besser, ich meine, für uns noch besser, die PlayStation Classic Mini und bleibt in den Regalen und wird irgendwann einmal sehr günstig, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das Teil wirklich kaufe. Aber aus jetziger Sicht sind meine Prioritäten anders gelagert, was meine Ausgaben in diese Richtung angeht. Man hat ja auch ein bestimmtes Budget, hat ja leider keinen Geld-Cheat im echten Leben. Das ist das Problem. Und auch keinen Platz-Cheat.
Übrigens hier auf der Kickstarter-Seite mal geschaut und während wir quatschen, ich habe die Seite ein paar Mal aktualisiert, es hat sich gerade tatsächlich noch einer verkauft. Also man kann das Ding immer noch backen und das normale Vectrex Mini, das ist halt, also die Early Bird Sachen sind natürlich alle schon vergriffen. Das gibt es für 149 Euro immer noch. Das kann man auch noch kaufen und das hat jetzt 3.359 Backer und ich bin mir Ich bin mir ganz sicher, dass vorhin vor einer Stunde oder so, als ich die Seite geladen habe, dass da 3357 stand. Also dass da jetzt irgendwie noch zwei dazugekommen sind.
Eigentlich arg, hätte ich nicht gedacht bei so einer Nischenkonsole.
Ich auch nicht unbedingt, genau. Aber also was mich da halt abschreckt, ja, Platz, klar, ich habe ja gerade aufgezählt, was ich hier alles habe. Also ich darf einfach nichts mehr kaufen, das platzt ja aus alles näht, aus allen Nähten. Ich muss was verkaufen, vor allem wenn dann noch der C64 Ultimate und so ja auch noch bald kommt. Aber wenn ich sehe, dass das Ding halt einen 5-Zoll-Bildschirm hat und damit ja auch kleiner als mein Handy ist, ich weiß nicht, ob ich Lust habe, mich davor zu setzen und dann was dran zu spielen oder ob mir das dann nicht einfach zu winzig ist. Meine Augen werden ja auch nicht besser. Und außerdem ist ja der absolute tolle Witz an dem Vectrex ist ja halt einfach die Technik und das ist ja auch nur eine Emulation. Also das, keine Ahnung, ob das dann wirklich Spaß macht, damit dann zu spielen, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Projekt und ich habe mich echt gefreut, dass das so erfolgreich war. Das finde ich auf jeden Fall gut. Aber ich glaube, ich werde es mir eher nicht holen.
Ja, es ist halt, die Spieleauswahl ist auch sehr begrenzt.
Ja, da sind nur 12 Spiele dabei und ja, so wahnsinnig viele Vectrex-Spiele gibt es ja auch nicht. Ich glaube, da gibt es auch heute noch eine Homebrew-Szene. Man kann auch, die hat einen SD-Karten-Slot. Du kannst also da auch eigene Spiele noch ergänzen. Aber ja, wie du schon sagst, so wahnsinnig viele sind halt einfach auch nicht erschienen. Ja, das ist auch so der Klassiker für sieht schön aus im Regal, aber wird eigentlich nicht benutzt. Aber mein Gott, das ist mit Lego auch nicht anders.
Das stimmt. Ja, um die Krone aufzusetzen, apropos, ich habe im Regal stehen den Atari 2600 im Lego-Bausatz.
Ja, stimmt, die gibt es ja auch noch.
Schaut aber wirklich gut aus. So ein cooles Teil. Habe ich letzte Weihnachten bekommen.
Ja. Die Sachen, also da habe ich zum einen die Lego-Sachen, die sind mir ehrlich gesagt echt zu teuer. Ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat, aber es gibt ja auch das NES als Lego-Set und da bist du irgendwie auch zwischen 200 und 300 Euro oder sowas. Boah, und nee, das steht nur rum. Also da habe ich gesagt, damit will ich nicht auch noch anfangen. Das lasse ich sein. Auch wenn ich die wirklich gelungen finde, die Sets, aber das brauche ich nicht mehr.
Gekauft hätte ich man auch nie. Weil Geld, aber Weihnachtsgeschenk. Aber hat Spaß gemacht zusammenzubauen und wirklich, schaut schön aus. Hätte ich nicht gedacht, dass das Ding so schön ist.
Ist ein gutes Set, auf jeden Fall. Sagt mir, ihr Lieben, mal ganz kurzer Einwurf. Wollen wir mal langsam zum Schluss kommen? Weil wir sind jetzt bei Stunde 40 und ist jetzt auch so einigermaßen rund gerade, oder? Habt ihr noch viele Sachen, die ihr noch loswerden wollt?
Nee.
Eigentlich nicht.
Also das Einzige, was jetzt so auch noch passieren könnte, wäre irgendwann mal bei mir noch so ein 7800er, einfach auch wegen einem Anschluss halt an den Fernseher, weil das ist mal, ich habe ja keinen gemoddeten und da denke ich mal, wäre noch vielleicht ganz interessant. Aber wie gesagt, es kommt so viel auf der Evercade raus. Meine Lieblingsspiele habe ich jetzt alle, sag ich mal, auf der PS2 oder da parallel. Es macht langsam irgendwo keinen Sinn mehr.
Genau. Ja, aber ihr da draußen, die zugehört habt bis hierhin, danke erstmal fürs Zuhören. Vielleicht könnt ihr uns ja auch nochmal irgendwie erzählen, was sind denn so eure Erfahrungen mit Minikonsolen oder was ist eure Lieblingsminikonsole? Wenn ihr da irgendwas habt, dann erzählt uns das doch mal irgendwie auf Discord oder so in den Kommentaren. Würde mich mal interessieren, was da so euer Favorite ist oder ob die bei euch eigentlich auch nur irgendwo rumstauben oder ob ihr die vielleicht auch schon wieder längst verkauft habt, keine Ahnung.
Und wenn es keine Mini-Konsole ist, dann habt ihr vielleicht eine Lieblingskonsole oder einen Lieblingscomputer. Und möglicherweise, wenn wir genug Feedback bekommen, können wir dann ja mal ein Thema in die Richtung anpassen. Ja, man kann dann noch den Brief an den Weihnachtsmann oder das Christkind schreiben. Perfekt, es hat mich sehr gefreut, mit euch wieder zu plauschen. Verspätet, wir haben ja eigentlich mehr oder weniger einen Monat ausgelassen. Die letzte war ja die Halloween-Episode, aber es ist sicher gleich nicht einmal rausgegangen. Ich würde sagen, wir geloben Besserung, aber wir versuchen es einfach besser zu machen. Schauen wir mal. Wir versprechen nichts.
Ich werde erstmal versuchen, die Folge, ich werde die noch schneiden. Ich werde versuchen, die Folge noch dieses Jahr fertig zu kriegen, damit die auch noch in diesem Jahr rauskommt. Aber mehr wird es dann dieses Jahr, glaube ich, nicht von uns geben.
Ich hoffe, dass sie jetzt wirklich noch dieses Jahr rauskommt, weil wenn die Leute 2026 hören, dass es mehr dieses Jahr nicht mehr geben wird.
Jetzt habe ich mich selber unter Druck gesetzt. Genau. Nee. Also dieses Jahr werden wir schon noch schaffen. Da bin ich mir relativ sicher. Muss ja jetzt auch nicht hier im Monat irgendwie rumliegen. Aber mehr wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht kommen. Aber versprochen, 2026 werden wir bestimmt auch wieder schöne Themen zum Bequatschen haben. Und wenn ihr ein Thema habt, was wir gerne mal, worüber wir uns gerne mal unterhalten sollen, dann sagt uns einfach mal Bescheid.
Super, dann wünschen wir, denke ich einmal, wir schöne Weihnachten, weil die Episode ist ja vor Weihnachten noch rauskommend. Nein, ich will keinen Druck machen.
Ich gehe voll aus. Ansonsten schneide ich das raus, was du gerade gesagt hast.
Genau. Okay, wir wünschen einen guten Rutsch ins Jahr 2026 oder 2027. Schauen wir mal, wann es rauskommt. Ja, wurscht. Ich sag einfach Tschüss.
Ciao.
Hab mich gefreut.
Macht's gut. Schöne Weihnachten. Tschüss.